Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, ich darf und möchte Sie herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung am 8. Juni 2005 zum ersten Mal in der neuen Aula, die mindestens von der Größe her nicht ganz so erschlagend wirkt, wie ich mir das eigentlich dachte. Und ansonsten müssen wir halt jetzt mal hier schauen, wie wir uns eingewöhnen. Das hat ja auch immer so spezielle Küche. Dann muss man herausfinden, wie die Akustik ist. Deshalb hatte ich Sie gebeten, es möglich zu machen durch Ihren Sitzort, dass ich hier ohne Verstärkung sprechen kann. Das dürfte, glaube ich, gehen. Sonst müssen Sie halt noch etwas näher kommen. Also das müssen wir alles rausfinden. Und dann sind, hoffe ich, dass gut die Kolleginnen und Kollegen treffen so langsam ein. Ich fange trotzdem einigermaßen pünktlich an. Wenn das jetzt eingespielt ist, ab jetzt geht es hier weiter mit dann auch auf der Basis der Lösung einiger Detailprobleme wie Zugangskarten und Ähnliches. Das ist halt alles etwas kompliziert und aufwendig. Lassen Sie uns gleich mit dem Inhalt beginnen. Wir haben zum Thema den europäischen Konstruktivismus, der sich selber so nannte, zurückgehend auf die Raumreliefs von Tatlin, Wladimir Tatlin, seit 1913, der ja in enger Tuchfühlung mit Paris stand, in den Ateliers von Picasso, die kleinen, aus sehr beiläufigen Materialien gefertigten kleinen Skulpturen Picassos gesehen hat und von da ein Initialerlebnis beschreibt, das ihm eben vorschwebt, dieses Moment der Konstruktion, und er selber hatte dann eben seiner Arbeitsweise Konstruktivismus als Begriff beigegeben. Also durchaus programmatisch, und wir wissen, dass es ja einige Jahre wirklich einer Programmkunst gewesen ist mit einer Neubesinnung. Das war mir eigentlich das Wichtigste, dass der gesellschaftliche Kontext, kommen Sie weit genug nach vorn, ja, dass Sie etwas hören. Der gesellschaftliche Kontext ist auch extrem interessant, weil sich die russische Avantgarde, ja, Malevich, Rodchenko und so weiter, das sind alles Leute, die sich an den westlichen Innovationen orientieren, also ab Expressionismus, Futurismus und so weiter. Dann Duchamp eigentlich weniger, der damals ja noch unter den Futuristen verhandelt wird. Dann mit der eigenständigen Entwicklung, dem, was man dann große Abstraktion nannte, was auch noch Thema der Erörterung sein wird. Aber das eigentlich Interessante ist die gesellschaftliche Situation, dass sich nach 1917 ergibt sich ein gesellschaftliches Vakuum, könnte man sagen. Das heißt, im Westen ist es ja seit längerem so, dass die Künstler zwar auch viele Manifeste schreiben und über ihre Situation nachdenken, dies aber sehr abseits der Gesellschaft tun. Es hat sich eigentlich schon eingeschliffen, auch bei den Expressionisten, bei den Surrealisten, also die ja zeitlich später sind, die ich schon behandelt habe, ohnehin. Diese Kunst ist eine Kunst von Eliten, die sich mit spezifischen Problemen auseinandersetzen und die sich durchaus am Rande der Gesellschaft wähnen. Also die Selbstmarginalisierung der Künstler ist ein Faktum. Man hat sich nicht nur an den Rand drängen lassen, sondern man hat das eigentlich sehr emphatisch getan, weil man ja auch mit den Zentren der Zivilisation nichts mehr zu tun haben wollte. Das heißt, die Kunst hatte eine ganz andere Aufgabe bekommen, und zunächst ist diese Aufgabe unklar, auch wenn das paradox klingt. Sie müssen sich das in großen Zusammenhängen vorstellen. Natürlich gab es die Kunstakademien, es gab die offiziellen Ausstellungen, es gab all das, was man dann Salonmalerei nannte, also Kunst für den gegenständlich orientierten Geschmack mit den ganzen Konventionen auf dem Hintergrund der Aristokratie. Das heißt, es gab, wenn Sie so wollen, noch keine französische Revolution in der Kunstsphäre. Das heißt, der Massengebrauch der Kunst in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war ganz traditionell, soweit es die Öffentlichkeit anbetraf, kontrollierte Öffentlichkeit, kontrollierte Kunstausstellungen, die großen Salons, wo sich die Aristokratie und die Reichen trafen, sehr konventionell im Geschmack, fotonaturalistisch gemalt, historistisch, oft in der Stilaufbereitung und vor allem allegorisch, was den Inhalt anbetrifft. Also eine Grunde traditionell sich in die Tradition der Renaissance einreihende Kunst. Dagegen haben die Künstler zwar rebelliert, aber es gab sehr früh eine Doppelstrategie im Grunde. Also wenn wir das Ganze beginnen lassen bei Goya um 1800, einerseits Hofmaler der spanischen Krone, andererseits selbst organisierender Künstler mit eigenen Fragestellungen, die auch gar nicht Eingang nehmen in seine offizielle Kunstproduktion. Goya konnte in Personalunion eigentlich die beiden Seiten vereinigen oder mindestens in Beziehung setzen. Also der Künstler, der noch im Zentrum der Macht arbeitet und der Künstler, der komplett am Rande der Macht arbeitet. Wenn Sie an die Radierungsfolgen denken, die Goya zum Krieg gemacht hat, zum Besatzungskrieg oder Befreiungskrieg der Spanier gegen die Besatzungsmacht der Franzosen, Desastres de la Guerra zum Beispiel, aber auch ganz andere Dinge, zu schweigen von den Bildern, die er nur für sich gemalt hat in seinem Landhaus, diese sogenannten schwarzen Gemälde, ja, Pinturas Negras, mit diesen albtraumartigen Szenen, die man dann später abgelöst hat von den Wänden, die waren al fresco gemalt, auf Bildträger gebracht hat, die sich heute im Prado befinden. Also man könnte sagen, eine ganz andere Seite des Künstlers, seine innere, die nach innen gerichtete Vision, die Durcharbeitung von Albträumen, von Phobien, ohne, aber das ist schon typisch, ohne dass man sagen könnte, der Künstler war krank oder pathologisch oder wahnsinnig. Aber es geht natürlich in die Richtung, typischerweise. Und die ganze Romantik hat ja dann den Geniekult in genau dieser Richtung betrieben, dass der Künstler von Natur aus unfähig ist, sich in der Gesellschaft zu bewegen. Sie wissen, Genie heißt um 1800 und dann 1810 folgende Jahre bei Heinrich von Kleist, bei Novalis, aber auch bei Caspar David Friedrich, bei Karl Blechen, bei Carus und anderen Malern, bildenden Künstlern, Schriftstellern, Philosophen. Genie ist, die Natur gibt sich eine Regel im Regellosen. Das heißt, Genie ist angeboren und ist eine Naturkraft. Aber eine Naturkraft, die durch die Gesellschaft nicht kontrolliert oder gezähmt oder geformt werden kann und die der Künstler selber erleidet. Also Genie heißt nicht, wie man das vielleicht heute denkt, Hochleistungssportler, Artist, Virtuose, überbegabt, genial in den Fähigkeiten. Nein, die Romantiker haben die Krankheit als ein Gebrechen empfunden, das sie aber in spezifischer Weise sensibilisiert. Also sie sind Medien eines Naturprozesses, der durch spezifische Sensibilitäten in Erscheinung tritt. Deshalb erleidet der Künstler das Genie als ein Tatbestand der Natur. Die Natur gibt sich in ihm irgendeine Regel, die er selber noch nicht kennt. Und Geniekult heißt diese Preisung des Asozialen, des Kranken, in Anführungszeichen, des Devianten. Heißt aber nicht Geniekult im Sinne des Alles-Besser-Könnens. Ja? Und dieser Geniekult ist die Kontrastfolie, auf der dann die künstlerische Empfindung läuft im 19. Jahrhundert. Und dann haben sie eigentlich nur noch deviante Biografien. Also die allerwichtigsten Künstler sind, dann werden sofort ganz merkwürdige Gestalten im 19. Jahrhundert. Beginnt schon bei Gustave Courbet, der ja auch von der Akademie herkommt, sich dann politisiert, 1871 bei den Aufständischen in Paris mitmacht, danach fliehen muss und dann in Baden-Baden Exil findet. Also niemand, der etabliert ist, seine Bilder werden auch zurückgewiesen, das ist oft so, die neusprachlichen Bilder werden überhaupt nicht ausgestellt durch die bisherigen Jurys der Salons, also dieser großen Jahresausstellung, die im Louvre stattfinden, die Künstler werden zurückgewiesen, man stellt ihre Bilder nicht aus und die Künstler beginnen sich so nach und nach selber zu organisieren. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es europäisch eine große Euphorie der Sezession, der Abspaltungen, das heißt Künstlerselbstorganisationen, vielleicht finden die reiche Mäzene, die ihnen dann Ausstellungsgebäude bauen, gibt dann vielleicht auch Künstlerkolonien wie in Darmstadt, ja? Ganze Künstlerkolonien, die gebaut werden, oder man zieht sich zurück aufs Land nach Worpswede, bildet Künstlerkommunen, oder man bildet Künstlervereinigungen, die in den Städten um andere Ausstellungsorte kämpfen. wie der Blaue Reiter in München, den ich ja ausführlicher behandelt habe. Man gibt dann auch Publikationen raus, Almanache und so weiter und versteht sich dann selbsttätig. Man lehnt dann externe Zensur ab, man muss eigene Ausstellungsorte schaffen. Übrigens die ganze Geschichte der sogenannten Kunstvereine gehört auch in dieses Kapitel. Das kann man sehr leicht verstehen. Das sind nämlich einfach Vereinigungen von progressiven Bürgern, die die zeitgenössische Kunst unterstützen wollen. Und da auch einen Ort mit ermöglichen, wo eben die zeitgenössische Kunst ausgestellt werden kann. Und das Zeitgenössische wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts etwas, was sich durch sich selbst begründet. Das heißt, die aktualistische Kunst ist jetzt eine, die überhaupt nicht mehr auf die bisherigen gesellschaftlichen Regeln bezogen werden kann. Also Selbstorganisation heißt auch Bereitschaft, nicht mehr im Zentrum der Gesellschaft zu sprechen, nicht mehr mit den bisherigen Machteliten zu kooperieren, sondern eben sich mit Forminnovation und so weiter zu beschäftigen. Sehr schnell werden die Künstler auch asozial. Das wäre so die Biografie von Charles Baudelaire zum Beispiel, ist natürlich exemplarisch. Charles Baudelaire, der also in Paris herumzieht und sein Wohnungswechsel jetzt nicht mehr abhängig macht von dem, was er als Repräsentationskünstler verdient, also nicht mehr in den Palais rumzieht und immer eine größere Wohnung bezieht, bis er am Schluss ein Haus hat, wie Peter Paul Rubens zum Beispiel im 17. Jahrhundert mit einem riesigen Anwesen und einem großartigen Atelier und so weiter, sondern Charles Baudelaire ist auf der Flucht vor Gläubigern, er hat permanent Schulden, er leiht sich Geld, er bezahlt nichts zurück, er hat permanent die Geldeintreiber am Hals und zieht dann durch die Vororte von Paris und so weiter und wird dann von seinem Stiefvater auch noch bevormundet und das ist so ganz typisch. Oder nehmen Sie Arthur Rimbaud, auch ein krasses Beispiel für die Künstlerbiografie, beginnt mit 17 zu schreiben, mit 19 ist er berühmt und wird einer der wichtigsten Poeten des 19. Jahrhunderts, mit 19 hört er auf, ist dann in permanente Schlägereien verwickelt mit seinem alten Freund Paul Verlaine, ja, die also gewalttätige Auseinandersetzungen führen, wie später Gauguin und Van Gogh die Polizei beschäftigen und irgendwann hat er irgendwie die Nase voll und fährt nach Afrika, wird Waffen- und Drogenhändler und schreibt keine Zeile mehr. Also das sind keine Zufälle, das sind keine individuellen Zufälle. Oder Gauguin, der mit 39 beschließt, ich verlasse meine Familie, meine bürgerliche Existenz. Er war Bankangestellter, wollte eigentlich immer Künstler sein, ringt sich durch dann zu dem, was den Künstler auszeichnet, nämlich eine in der Regel auszeichnet eine vollkommene Rücksichtslosigkeit gegen die bisherigen sozialen Formen und wirft dann alles in die Kunst, bis er dann eben den Traum von der Südsee auch noch träumt und dann allerdings merkt, dass dort längst schon die Engländer und die Syphilis herrschen im Traum der Südsee und setzt sich dann mit diesem Problem auseinander. Oder der Kollege Van Gogh, bekannte Biografie. Und das Entscheidende ist aber jetzt nicht, diese Künstler sind alle nicht wehleidig. Ja? Also dass die keinen Erfolg haben in ihrer Zeit, ist zwar eine permanente Klage, aber das ist rituell. Eigentlich ist ihnen, wenn man es nüchtern betrachtet, muss man sehen, dass ihnen der romantische Geniekult, das Kranksein, das Sensibelsein, das Exzessivsein, das Unbeirrbarsein, das nur sich auf sich beruhen, viel wichtiger ist als irgendeine gesellschaftliche Anerkennung. Gut, jetzt gibt es aber ein inhaltliches Problem, das den Künstlern dann einige Generationen später aufgeht, nämlich um 1905, beginnend mit dem Expressionismus. Übrigens fällt mir ein, wenn ich schnell eine Klammer machen darf, gestern im Radio gehört einen Bericht über die Ausstellung der Expressionisten und es war verblüffend, wie falsch der Expressionismus selbst in hochkarätigen Kultursendern wie Deutschlandfunk Kultur oder Deutschlandradio beschrieben worden ist, nämlich ganz typisch einseitig nur als Reaktion auf das Leiden. Angeblich hätten die Expressionisten nur reagiert auf das Leiden des Ersten Weltkrieges und so weiter. Sie wissen mittlerweile, das ist vollkommener Blödsinn. Die Expressionisten haben die Apokalypse erträumt. Also die sind keineswegs Opfer. Aber das war ganz typisch. Es ist ein eingeschliffenes Bild, der Künstler ist ein Opfer. Ja? Er leidet und deshalb darf er nicht Täter sein. Und deshalb müssen die Expressionisten, die große Täter auf der Ebene des Traums waren wenigstens, ja, wirklich träumten vom Weltzusammenbruch und der Regeneration dann der utopischen Brüderschaft der befreiten Menschen, Klimt, Beethoven, Fries, diese ganze metaphysische Konstruktion, waren natürlich Täter, aber dargestellt sind sie nur als Opfer. Und das passt genau in dieses einseitige Bild. wo man sich vorstellt, die Gesellschaft fährt ganz gut damit, den Künstler immer wieder auf ihre Opferrolle festzulegen. Da kann man sie bedauern, man kann sie beklagen und man kann sagen, ihr seid genial, aber leider versteht euch niemand und damit hat man sie einfach vom Hals. Weshalb ich Ihnen das erzähle, ist, weil wir ja gelernt haben, dass mit dem russischen Konstruktivismus etwas ganz anderes auf den Plan tritt. Das sind nämlich plötzlich Künstler, die nichts weniger wollen als eine neue Lebensgestaltung. Und das wollen sie jetzt nicht mehr durch Kooperation mit den bisherigen Machthabern, sondern indem sie eine neue Welt schaffen. Das heißt, dieses Positive, dem weltschöpferischen Zugewandte, das Utopische, das wieder ganz machtvoll auftritt, ist sicher etwas, wenn Sie so wollen, mit einem Schlagwort Postromantisches. Das ist nicht mehr die romantische Künstlerfigur. Das sind auch nicht mehr die, die sich als Genies verstehen. Die verstehen sich als Ingenieure. Sie verstehen sich eben als Konstrukteure. Und da haben Sie das wunderbare Beispiel. Also ich hoffe, stört Sie nicht, wenn dieses frühe Mondrian-Bild hier jetzt stehen bleibt, das ja dann zur Überleitung dient und nicht ein Bild des russischen Konstruktivismus ist, aber in dieselbe Richtung gehört, dass jetzt diese Künstler eben Konstrukteure sein wollen, das heißt ihre Verfahren transparent machen. Da, wo der romantische Künstler ganz hermetisch sein will, nämlich undurchdringlich, geheimnisvoll, wundersam, als Offenbarung auftritt, da wollen diese Künstler als nicht mehr Genies, eben Konstrukteure sein und ihre Verfahrensweisen offenlegen. Und mit dem Offenlegen der Verfahrensweisen erhoffen sie sich auch genau die Einsicht in einen Kultur- und Zivilisationswandel. Und jetzt ergibt sich diese unglaubliche Situation, das beginnt zwar um 1915, 1916, 1917 in verschiedenen Ländern Europas, in den verschiedenen Städten, Petersburg, Moskau, Paris selbstverständlich, Paris, Paris, immer wieder Paris, München, Berlin, Wien zum Teil, auch Prag zum Teil. Also ein Netzwerk europäischer Städte, wo Künstler viele Manifeste schreiben, viele Ismen begründen, ja, also Richtungen, Auffassungen, extrem viel austauschen, aber eigentlich immer in Opposition zur Gesellschaft stehen. Mit Ausnahme eben dann, und jetzt kommt dieser seltsame Unfall der Geschichte, nämlich die Oktoberrevolution, die sich ja der militärischen Fehlplanung des Deutschen Kaiserreichs verdankt. Das habe ich Ihnen geschildert, wie man Lenin mit den Genossen in Zürich in einen plombierten Waggon steckt und durchs Deutsche Reich nach Petersburg bringt, in der Hoffnung, dass er zum Zusammenbruch der Ostfront beiträgt. Durch die Revolution, das hat er dann auch getan, aber damit war es dann nicht zu Ende. Und plötzlich ist ab 1917 ein Land isoliert im Osten, das nicht mehr zaristisch ist, das sich seltsamerweise dem Marxismus verschreibt, obwohl Karl Marx gesagt hat, Russland wird nie ein sozialistisches Land werden können und eine Agrargesellschaft sowieso nicht, die schwach industrialisiert ist und so weiter. Es entsteht eine unglaubliche Dynamik und es öffnet sich die Kunst, aus bestimmten Gründen, für wenige Jahre in Bezug auf eine Gesellschaft, die durch die Kunst gar noch nicht definiert ist. Also das, was dann im Westen Destail und Bauhaus als gegen die Gesellschaft gerichtete, gegen die faktische Gesellschaft gerichtete Utopie vorgetragen haben, das war in Russland einfach ein freies Spiel. Plötzlich stand den Künstlern die Gesellschaft als Laboratorium für ästhetische Experimente offen. Ja, das ist eine ganz besondere Situation und man muss das mit großer Emphase sagen und auch mit einer gewissen Trauer, weil der Traum nach 4 Jahren ungefähr ausgeträumt ist, 1921 bereits mit den Direktiven des Volkskommissars Lunatscharsky und mit Lenins Abneigung gegen diese semiotisch selbstreferenziellen Eliten, ja, die ja figurativ überhaupt nicht auf der Seite des Proletariats stehen, sondern die etwas ganz anderes wollen. Und dann später natürlich, aber eben nicht erst seit dem Stalinismus, wird diese Kunst also systematisch behindert, zerstört, ins Abseits gedrängt, die Künstler werden liquidiert, in die Isolation getrieben oder in den Selbstmord, die Kunstinstitutionen werden aufgelöst oder verwandelt und damit ist es dann insofern vorbei. Aber das ist der gesellschaftliche Kontext und da hatten wir uns auch mit den zeichenhaften Aspekten beschäftigt. Ich habe auch noch gesagt, dass Malevichs Konstruktion des Suprematismus ja eine ganz revolutionäre Errungenschaft gewesen ist, und zwar auch für unser Wertesystem der Kunst. Wir sind immer davon ausgegangen, dass die Kunst etwas darstellt und dass das, was sie darstellt, ein spezifischer Inhalt ist. Und dass dieser spezifische Inhalt thematisiert werden kann, eben in Bezug auf so etwas wie Werte. Jetzt passiert etwas anderes mit Malevich zum Beispiel, aber auch Tatlin und diesen ganzen konstruktivistischen Experimenten, die ja die Elemente zeigen, aus denen die Kunst gebaut ist und den Konstruktivismus erfahrbar machen wollen, geht es nicht um die Bedeutung eines Werks und deshalb ist die Aneignung des Kunstwerks auch nicht mehr die Dechiffrierung einer Bedeutung, sondern es geht um einen Erfahrungsprozess. Das Kunstwerk selber thematisiert die Relation zwischen der künstlerischen Idee, der ästhetischen Erfahrung des Objekts und der Haltung des Rezipienten. Dieses Geflecht ist das Entscheidende. Und man kann die Kunstwerke nicht mehr isolieren, sie repräsentieren nicht mehr Ideen, sondern sie inkorporieren Erfahrungsmöglichkeiten. Und mit diesem Slogan, eben, also statt Bedeutungsrepräsentation, inkorporieren sie Erfahrungsmöglichkeiten, sie verkörpern Möglichkeiten, sie sind Kraftzentralen, sie sind eigentlich Generatoren und nicht mehr Darstellung von etwas Kontemplativem, das nur, also nur im Sinne von ausschließlich, das ausschließlich die Vorstellungskraft, die geistige Konstruktion betrifft. Und deshalb war diese Kunst subversiv und ich halte es für eine immense Leistung dieser Generation, dass es waren alles Sozialrevolutionäre, es waren alles auch zum Teil religiöse Schwärmer, es waren aber alles auch Kommunisten im Sinne des Christentums, also Utopiker größten Ausmaßes, Tagträumer befreiter Gesellschaftsverhältnisse mit ganz verschiedenen metaphysischen Konzeptionen, also keine Parteibonzen, keine Marxisten, Leninisten und so weiter, sondern Metaphysiker der Befreiung, vielleicht im Sinne von Ernst Blochs expressionistischer Utopie. Aber diese Künstler illustrieren ihre Ideale nicht mit der Kunst, sondern sie verstehen die Kunst tatsächlich als eine Befreiung auf dem Weg dorthin. Und das heißt, das Kunstwerk beinhaltet auch eine große Präzision, aber auch eine große Ambivalenz notwendigerweise. Also das wäre mir grundsätzlich das Wichtigste. Deshalb möchte ich Sie fragen, ob das klar geworden ist oder ob Sie hier weiteren Präzisierungsbedarf anmelden möchten. Das ist nämlich etwas, was im Stil zum Ausdruck kommt, aber nicht den Stil motiviert. Wenn es denn einen Stil gibt, also die große Abstraktion, bei Malevich haben wir ja gesehen, Suprematismus, dieses Schweben, dieses Orbitale, das Antigravitationsmäßige, die Dezentrierung und immer wieder der Hinweis auf die reinen Farben. Ich kann Ihnen das noch, und das möchte ich tun, auch wenn jetzt hier schon das nächste Umsteigebild von Mondrian und Destail hier stehen bleibt, bewusst, möchte ich Ihnen doch noch einige Positionen schildern und zum Teil auch etwas nachtragen an Originaltext der Künstlerprogrammatiken. Also, das große Schlüsselwort von Malevich seit 1915, wo er diesen Ausdruck Suprematismus ja auch konzeptuell beschreibt, ist die Ungegenständlichkeit. Das heißt, das Misstrauen gegen die Dinge, die Objekte. Das klingt ganz einfach und Sie sehen ja auch dann später in einer solchen Malerei, Mondrian wird eine ganz ähnliche Entwicklung vollziehen. Und das betrifft aber nicht nur die Malerei, die jetzt nicht mehr die Gegenstände darstellt, sondern die Kraftzentren, die Energiefelder, das energetische Prinzip. Gegenstandslosigkeit im Allgemeinen. Und da verspricht sich Malevich davon, dass man eine neue Farbempfindung entwickelt, und zwar nicht Farbe jetzt im technischen Sinne der Malerei, sondern als eine metaphysische Qualität, ja? Erkenntnis der unendlichen Vielfalt, die in der Farbigkeit als solcher steckt und die Farbe eigentlich als Naturkraft. Sie wissen vielleicht, man hat dann diese Äußerungen sehr stark in Verbindung gebracht mit der neuen Physik, also dem energetischen Prinzip, der Umwandlung der Stofflichkeiten in Energie. Man kann das tun, wenn man will, Parallelitäten. Man hat das auch beim Kubismus versucht, ja, Einsteinsche Relativitätstheorie und Kubismus. Guillaume Apollinaire hat um 1912 über solche Beziehungen geschrieben. Den Künstlern hat das vielleicht gefallen, den Naturwissenschaftlern möglicherweise auch. Aber das ist ein großes Fragezeichen. Man muss sich dazu auch gar nicht direkt verhalten. Aber die ganzen Beziehungen, die mit der Kunst der Farbe entstehen, wenn sie sich löst von der Knechtschaft der Objektschilderung. Sie erinnern sich vielleicht an diesen einen Satz von Ernst Bloch aus dem Geist der Utopie: Man hat die domestiken Tür der Kontemplation durchstoßen. Ja, diese Knechtschaftstüre der reinen geistigen Betrachtung hat man jetzt geöffnet und geht da einen Schritt weiter. Ich lese Ihnen einen kleinen Text. Also wie gesagt, Malevich hat dann ja ein ganz wichtiges Buch geschrieben über gegenstandslose Kunst 1926. Später gibt es auch sehr schöne autobiografische Texte von ihm, wo er über diese Farbigkeit spricht. Es gibt zahlreiche Aufsätze, wie übrigens auch von Mondrian und so weiter. Das sind also alles jetzt bildende Künstler, die nicht einfach nun schreiben, um ihre Kunst zu erklären, sondern um die philosophischen Prinzipien ihres Denkens zu erörtern, die sich eben im Schreiben ebenso äußern wie in den Bildern selbst. Also man kann sagen, die Bilder werden jetzt selber auch Philosophien. Und insofern passiert dort auch etwas Neues, das möchte ich Ihnen dann noch genauer schildern. Also ein Auszug von Malevich schreibt Folgendes. 1915. Durch das suprematistische philosophische Farbdenken ist klar geworden, dass der Wille dann ein schöpferisches System zu offenbaren vermag, wenn im Künstler der Gegenstand als Gerüst, der Malerei als Mittel annulliert sein wird. Solange die Dinge Gerüste und Mittel sein werden, wird sich sein Wille im Kreis der Komposition der dinglichen Formen drehen. Alles, was wir sehen, ist aus einer Farbmasse entstanden, die sich in eine Flächenform und ein Volumen verwandelt hat. Und jede Maschine, ein Haus, ein Mensch, ein Tier, sie sind alle malerische Volumensysteme, die für besondere Zwecke bestimmt sind. Also, Suprematismus, ich hatte das Wort ja erklärt, heißt ja nichts anderes als Vorherrschaft. Und also Suprematie heißt Vorherrschaft und Suprematismus wäre das Prinzip einer Vorherrschaft. Und das beschreibt eben Malevich jetzt als neue Wirkung der Farbe. Und damit meint er eben nicht Kontemplation, sondern er meint auch physische Einwirkung. Also Farbigkeit als eine Energie, die physisch wirkt. Und damit ist die Farbe auch eine neue Naturerkenntnis. Er beschreibt sie als eine eigentlich, also so etwas wie eine nicht sichtbare sonst Substanz der Natur, wo die ganze Kraft der Natur spürbar wird in Farbigkeit.
Kandinsky nicht schon so etwas Ähnliches geschrieben, schon in seiner Farbtheorie?
Doch, das ist richtig. Es gibt wenig explizite Bezugnahmen von Malevich jetzt auf Kandinsky zum Beispiel, aber man darf das ruhig in Einheit betrachten. Also das sind Dinge, die offensichtlich sehr viele Geister in der damaligen Zeit wirklich beschäftigen, wo man nicht sagen kann, der eine übernimmt es vom anderen, aber es geht um was Ähnliches. Auch bei Kandinsky geht es um eine Loslösung von Gegenstandskonventionen. Ja? Bei ihm ist es dann stärker, sind es stärker die inneren Klänge. Es ist eigentlich stärker die Musikalität als die Farbigkeit jetzt im Einzelnen. Aber die Richtung ist dieselbe. Und die Tatsache, ich hatte es schon erwähnt, dass diese Künstler jetzt Malevich und auch Kandinsky ja auch organisatorisch zusammengearbeitet haben in diesen neuen Instituten der Kunstausbildung in Russland 1918, 1919, zum Teil auch an derselben in Witebsk zum Beispiel oder in Kiew, zum Teil an denselben Universitäten, Hochschulen, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Also da wurde kooperiert und man empfand sich durchaus auch als eine Allianz. Die Differenzen ergaben sich dann aus individuellen Aspekten, wie also diese Rivalität zwischen Malevich und Tatlin. Aber man kann selbstverständlich Kandinsky, Desteil und andere wirklich in denselben prozessualen Zusammenhang einrücken wie Suprematismus von Malevich oder überhaupt Konstruktivismus. Deshalb sprach ich vom europäischen Konstruktivismus, der sich ja die früheste Sichtbarkeit ist der russische, ja, Konstruktivismus, und dann gibt es Desteil mit Mondrian und es gibt eben das Bauhaus, auch als ein drittes, und dort spielt ja Kandinsky eine unglaublich wichtige Rolle. Also Kandinsky, der einer der Begründer war man könnte auch fast schon sagen, des abstrakten Expressionismus, also das, was man dann später für Mark Rothko oder Barnett Newman und Jackson Pollock verwendete als Begriff. Das ist eigentlich das, was bei Kandinsky schon passiert. Er ist ein expressionistischer Maler, der aber die Ungegenständlichkeit begründet und damit natürlich schon sehr früh, bevor es dieses Wort gab, vom Prinzip her auch eine konstruktivistische Ästhetik beschrieben hat, die er dann später ganz explizit macht. Vor allem in seinem zweiten Buch, auf das Sie anspielen, also Punkt und Linie zu Fläche, wo es ja auch eine Kompositionslehre gibt, die sehr viel über die Farbigkeiten sagt und auch eine Farbtheorie entwickelt. Also das ist ganz klar. Auch Paul Klee, der dann ja ein Vorbild war für die Surrealisten, ist ein konstruktivistischer Maler in der damaligen Auffassung, der ja auch am Bauhaus unterrichtet. Also man darf das als sehr enge Zusammenhänge anschauen, auf jeden Fall. Und gut, also diese Auffassung, die Farbe selber, sowas wie eine Naturkraft, wie ein allgemeines Prinzip der Generierung. Interessant ist auch, dass dann bei Malevich sagt, Maschine, Haus, Mensch, Tisch, alles von derselben Kraft beseelt. Also alles von einem Stoff, wenn Sie so wollen, belebenden inneren Erzeugungsstoff. Und das ist übrigens auch eine sehr antike Auffassung. In der Antike ging man auch davon aus, dass sich in der Konstruktion von Maschinen im Erzeugen von Kunst dieselben Prinzipien äußern wie in der Natur, ja, überhaupt. Also da gab es noch nicht diese Trennung zwischen menschlichen Artefakten und Organismen zum Beispiel. Also der Künstler soll dann ein schöpferisches System begründen, das lese ich vor. Der Künstler soll auch die Malmasse verwandeln und ein schöpferisches System begründen, nicht aber Bildchen und süßliche Rosen malen, weil das alles eine tote, an Lebendiges nur erinnernde Abbildung sein wird. Selbst wenn es ungegenständlich, aber auf der Grundlage von Wechselbeziehungen der Farben aufgebaut ist, wird sein Wille zwischen den Wänden ästhetischer Flächenformen eingesperrt sein, anstatt philosophisch durchdrungen zu werden. Also diese Befreiung, der Suprematismus auch als eine philosophische Befreiung, ist ganz wichtig. Dann wird Malevich natürlich auch pathetisch. Ich habe den blauen Lampenschirm der Farbenbegrenzungen durchbrochen und bin in das Weiß gelangt. Schwebt mir nach, Fliegergenossen, in die Tiefe. Ich habe die Signalmasten des Suprematismus errichtet. Ich habe das Unterfutter des farbigen Himmels überwunden, habe es heruntergerissen und die Farben in den aus ihm gemachten Sack gesteckt und ihn zugeknotet. Schwebt, die weiße Tiefe, die freie Unendlichkeit liegt vor euch. Also, besonders das weiße Quadrat ist dann ein solches, oder das weiße Rechteck, das Weiß auf Weiß, das ist für Malevich eine Befreiung hin zum Unendlichen als einer realen Erfahrung. Und das ist nicht nur mystische Rede, sondern was er beschreibt, entspricht sehr genau den Beschreibungen von Mystikerinnen und Mystikern aus dem Mittelalter, vor langer Zeit, 1000 Jahre früher beschrieben, wie eine Erleuchtung funktioniert. Nämlich, das ist ja auch nichts anderes, eine göttliche Erleuchtung ist ja nichts anderes als eine Überwindung der Gravitationsphysik. Ja, also oft, also das, was dann im Cyberspace auch wiederkehrt, weshalb man dann später auch meinte, Malevich für den Cyberspace vereinnahmen zu müssen als Energieraum, in dem man fliegt, in dem man schwerelos wird, in dem man sich von den physikalischen Gesetzen löst. Also die Epiphanie Gottes in den Visionen von Mystikerinnen und Mystikern liegt in der Beschreibung sehr nahe an dem, was Malevich mit dem Suprematismus als Erfahrung des Weiß auf Weiß des Unendlichen verbindet. Das heißt, wie auch immer, und Malevich war ein Mensch, der ja die Folklore weiterhin gepflegt hat, der tief überzeugt war von der Volksfrömmigkeit der Russen, aus der er herkommt. Er kommt aus einer ländlichen Gegend, ja. Gibt auch sehr schöne Schilderungen selber in seiner Biografie, wie er wusste gar nicht, dass es Farben gibt, also Farbstifte, behauptet er, auf dem Bauernhof, auf dem er aufgewachsen ist, und hat dann erst mit 12, 13 eine Farbschachtel geschenkt bekommen zum Geburtstag und hat sich dann mit diesem neuen Phänomen angefreundet gewissermaßen. Also für ihn ist Farbe auf jeden Fall ein Medium der Naturkraft. Und die Beschreibung der künstlerischen Arbeit ist jetzt eben nicht mehr Darstellung, sondern ist eine philosophische, in dem Sinne, dass der Maler naturphilosophische Kräfte nutzt. Und deshalb, und das ist das Entscheidende, deshalb misstraut er der Darstellung im Sinne des Figurativen. Es gibt ja etwas ganz Seltsames, was sich wirklich auch bezogen auf die gesellschaftspolitische Situation dieser Kunst als wichtig herausstellt. Es gibt nämlich ein großes Misstrauen vieler Menschen gegen nicht figurative Kunst, und zwar nur oberflächlich deshalb, weil man ja dann nicht weiß, was dargestellt ist. Aber in der Tiefe ist es tatsächlich so, das Aushalten können einer Kunst, die wirkt durch ihre physische Präsenz, also durch all das, was nicht Zeichen ist an der Kunst, sondern wirkliche unmittelbare physische Präsenz, ja, der Leib des Kunstwerks gewissermaßen, die Physik des Kunstwerks, das kann etwas sehr Bedrohliches sein, wenn man keine Handhabe bekommt, wie denn diese Kräfte zu verstehen seien. Ich weiß nicht, das ist etwas, ich kann Ihnen das nicht metatheoretisch erklären. Man muss das eigentlich sich vorstellen und merkt dann, wenn man versuchsweise ein bisschen mimetisch sich an diese Künstlerposition angleicht, merkt man plötzlich sehr deutlich, worum es diesen Künstlern gegangen ist und was es eigentlich bedeutet, aus dem Gefängnis der Darstellung auszubrechen. Also wo die Kunst immer in Dienst genommen worden ist zur Schilderung von etwas. Ja? Malerei dient der Schilderung eines Sachverhaltes, der eine Aussage darstellt, das ist wie eine Proposition, oft waren es ja Propositionen, historische Inhalte, mythologische Inhalte, die anschaulich gemacht werden. Aber wo befreit sich die Kraft der Künstler und der Kunst von dieser Art Darstellung? Eben genau darum ging es und darum geht es dem Konstruktivismus. Und da spielt Malevich, obwohl er ja selber Suprematismus sagte, spielte da eine gewaltige Rolle. Nochmal 1915, ich lese Ihnen das ganz vor, ein kleines Manifest von Malevich. Erst wenn die Gewohnheit des Denkens verschwunden ist, in Bildern das Abbild von Winkelchen der Natur, von Madonnen und schamhaften Venusgestalten zu sehen, werden wir ein rein malerisches Werk erblicken. Jetzt könnte ich Ihnen sagen, wenn Sie eine Definition wollen von dieser großen Abstraktion, ja, dann geht es natürlich nicht nur um das Nicht-Figurative, das ist eigentlich nur die Erscheinungsweise. Auf jeden Fall bitte ich Sie, das ist einfach eine Bitte in Ihrem eigenen Sprachgebrauch, künftig hin zu unterscheiden zwischen nicht figurativ und abstrakt. Das hat nämlich eigentlich miteinander nichts zu tun, obwohl Sie wissen müssen, dass die landläufige Rede von abstrakt nichts anderes ist als ein Synonym von nicht figürlich. Ja? Man spricht von abstrakter Kunst, wenn man meint, es sind keine Figuren dargestellt. Denken Sie an Malevich, keine Winkelchen der Natur, keine Madonnen, keine schamhaften Venusgestalten. Das ist figurativ oder was auch immer. Also nicht figurativ, aber Abstraktion heißt etwas anderes. Abstraktion heißt in diesem Kontext Isolierung oder Herausschälung der energetischen Kräfte, die durch die Malerei möglich sind, von dieser Knechtschaft der Malerei im Dienste der Darstellung. Das heißt, die Kraft der Kunst wird von der Bedeutungsdarstellung abgekoppelt. Ohne dass die Künstler sagen im Einzelnen, wie denn die Bedeutung ihrer Kunst zu verstehen ist. Eben das machte sie ja dann gesellschaftlich subversiv und das dämmerte auch schon dem auch sonst etwas dämmernden Lenin 1922, 23, der dann eben schon die große Kehrtwende einläutete gegen diese Avantgardismen, die ihm bereits als vollkommen unzuverlässig galten, ja. Also lieber dann der figurative Proletkult als diese metaphysische Befreiung der Kunst von der Darstellung. Aber das Entscheidende ist, was hier wirklich zum Ausdruck kommt, was heißt denn rein malerisches Werk? Ich hatte es gesagt, ich wiederhole mich, dennoch sei es nochmal gesagt, bisherige oder figurative Kunst im Dienste von Darstellungen, das ist etwas, wo man sagen kann, Kunst repräsentiert etwas. So redet man auch. Das Sujet der Kunst oder die Kunst stellt dieses oder jenes dar. Die Art und Weise, wie die das tut, ist wieder eine andere Frage. Also Repräsentation. Aber diese Kunst will nicht mehr repräsentieren. Denn das weiße Quadrat, weiß auf weiß, repräsentiert nicht die Idee der Unendlichkeit, die einfach mit nicht figurativen Mitteln jetzt dargestellt wird, weil ja die Unendlichkeit als solche keine Figuration ist, sondern alle Figurationen enthält, kann sie selber nicht Figur sein. Schon das wäre philosophisch sehr anspruchsvoll, aber es geht um etwas ganz anderes, viel radikaler. Weiß auf weiß als Unendlichkeit ist nicht die Darstellung des Unendlichen, sondern seine Erfahrungsmöglichkeit. Diese Erfahrungsmöglichkeit des Gegenständlichen, des Nicht-Gegenständlichen in dem Falle dialektisch gedacht, nämlich diese Unendlichkeitskraft als Farbe. Das heißt, die Kunst inkorporiert eben. Und was sie inkorporiert, ist die Konstellation zwischen künstlerischer Absicht, Werk, Erfahrungsprozess und Rezeption. Das heißt, dieses ganze Geflecht wird jetzt komplexer, ins Zentrum der Kunst gestellt. Und das ist eine wirkliche Revolution, die natürlich sehr klar vergleichbar ist mit dem, was Kandinsky will, selbstverständlich. Das ist vollkommen identisch. Und zum Teil dann Mondrian auch will, aber nur zum Teil. Und das ist die eigentliche Revolution, mit der die Künstler jetzt antworten auf eine doppelte Problemstellung. Nämlich das eine ist, sie sind selber an den Rand der Gesellschaft gerückt, und das andere ist, sie entwickeln Fantasien, wie sie ins Zentrum der Gesellschaft zurückkehren könnten. Aber beides wird zurückgewiesen, soweit es die Besetzung von Macht anbetrifft, durch ein viel radikaleres Prinzip, nämlich, dass die Kunst selber die Erfahrung ist eines Prozesses, der noch nicht festgelegt ist, von dem man noch nicht weiß, was er wirklich repräsentieren wird. Das ist der große Aufbruch, oder wie Felix Philipp Ingold sagt in seinem wunderbaren Buch, der große Bruch. 1913 siedelt er das dann an in Russland, das kann man machen, der große Bruch, das ist aber auch der große Aufbruch. Und insofern geht es nicht einfach um diese Künstlerrolle und die Gesellschaft, sondern es geht darum, dass die Kunst eine ganz andere Aufgabe entwickelt. Und das ist sehr typisch, dass die Künstler dann tatsächlich Lebensgestaltung betreiben. Ich habe es darauf hingewiesen, Lissitzky erfindet die neue Typografie. Man hat keine Berührungsängste gegenüber sogenannten Massenmedien, gegenüber technischen Medien. Man experimentiert mit dem Film. Der Film ist genauso suprematistisch wie die Malerei, wenn auch nicht farbig jetzt, aber durch die Montage von reinen Formen gibt es eine viel entwickeltere Wahrnehmung und so weiter. Also diese Kennzeichen, die dann auch fürs Bauhaus gelten, ja, dass man keine Trennung mehr akzeptiert zwischen freier und angewandter Kunst, im Kunstbegriff selber, ist ein sehr sprechender Ausdruck. Malevich setzt dann fort 1915, ich habe mich in die Null der Formen verwandelt und habe mich aus dem stinkenden Morast der akademischen Kunst herausgefischt. Klar, die Polemik der Verachtung und die Verachtung gegenüber der Akademie, die ist natürlich auch gut etabliert. Aber dieser Nullpunkt der Formen, Malevich hat dem schwarzen Rechteck, seinem eigenen, dann ja Null-Ikone gesagt. Das heißt, es ist eine Ikone, es ist aber eine Null-Ikone. Was heißt das? Und das ist auch interessant, es gibt tatsächlich auch einen osteuropäischen Konstruktivismus, der eben in einem anderen Kontext läuft. Und zwar auch in einem religiösen. Interessanterweise, im osteuropäischen Raum, wenn ich das etwas undifferenziert sagen darf, gibt es ja noch die Überzeugung der ikonischen Wirkung von Kunstwerken, sagen wir, die aber nicht als Kunstwerke gelten, sondern religiöse Werke. Also im byzantinischen Bereich oder im russisch-orthodoxen Bereich, zum Teil im griechisch-orthodoxen Bereich, gibt es Ikonen. Und von da kommt ja auch der Ausdruck, ist nicht in der Semiotik, sondern byzantinische Ikonen. Ja? Was heißt denn das? Das ist nicht unbedingt eine Bezeichnung der Bildgattung, sondern ist die Auffassung, dass in diesen Kunstwerken etwas schlummert, das nicht auf die Arbeit des Künstlers zurückzuführen ist. Das heißt, Ikonen sind Bilder, wo oft ja heilige Personen, also sagen wir Christus, dargestellt ist. Christus. Vielleicht auch Gott Vater oder sonst ein Heiliger, aber nehmen wir Christus. Und die ikonische Auffassung ist jetzt eben folgende, dass man sagt, das ist nicht einfach nur eine Darstellung von Christus, sondern etwas lebt von Christus in diesem Bild. Deshalb werden diese Bilder als wundertätig verehrt. Sie werden in Klöstern aufbewahrt, man geht hin, man berührt die Bilder, man verehrt sie. Man ist auch der Meinung, sie hätten heilende Wirkung. Jetzt können Sie leicht sagen, das ist magischer Aberglaube aus der Sicht von Sigmund Freud, aber das trifft den Punkt nicht, das ist nur eine äußerliche Beschreibung. Denn das Problem ist natürlich viel komplizierter auf dem christlichen Hintergrund, aber das kann ich Ihnen nicht erörtern, obwohl Malevich ja darauf anspielt. Sagt, sind Ikonen gerechtfertigt oder nicht? Dann sagen Sie vielleicht, ja, alttestamentarisches Bilderverbot. Das alttestamentarische Bilderverbot bezog sich aber auf Skulpturen. Das hebräische Wort für Bild bedeutet dreidimensionales Bild, Skulptur. Tanz um das goldene Kalb, das war verboten. Zweidimensionale Darstellungen waren schon etwas anderes. Also Darstellungen Gottes sind zwar nicht wirklich verboten im Christentum, sie sind aber unnütz und widersinnig, weil kein Mensch eine adäquate Vorstellung von Gott haben kann. Deshalb gibt es dann die Taube oder das Licht, der Strahl oder auch das Xi-Ro als ein heilsgeschichtliches Zeichen, nur die Buchstaben oft versehen mit Alpha und Omega, Jesus Christus, Anfang und Buch, Ende aller, des Alphabetes, ja, Anfang und Ende der Geschichte, da reichte den Christen ein Buchstabenzeichen, kombiniert aus vier griechischen Buchstaben, als Anschaulichkeitsbild für Gott. Jetzt bei Christus ist es ja etwas anderes, weil Christus ist ja ein Gott in Menschengestalt. Das ist etwas ganz Delikates in vielerlei Hinsicht. Und deshalb darf er auch dargestellt werden. Und dann kommt natürlich der große Streit, ist das jetzt konventionell oder nicht? Und dann, also ich will Ihnen die theologischen Spitzfindigkeiten ersparen, die man sich Jahrhunderte um die Ohren geschlagen hat im Machtkampf der katholischen Kirche. Aber das Entscheidende ist jetzt, es gab immer eine Richtung, die dann sagte, nein, das kann, dass man das Bilderverbot insofern ernst nahm, dass man sagte, wenn es ein Bild gibt von Christus, ein Abbild, dann ist Christus so mächtig, dass in diesem Abbild auch ein Teil von ihm selber real lebt. Und das ist dann eben auch wieder eine Inkorporation und nicht eine Repräsentation. Ich bitte Sie zu fragen, wenn etwas unklar ist, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt. In Westeuropa war das irgendwie klar, man sagt, das sind symbolische Zeichen. So stellt man sich Christus vor und die Künstler dürfen das tun, denn die haben von Gott bestimmte Begabungen bekommen, dass sie das darstellen dürfen. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass das der reale Christus ist. Das war immer ein symbolisches Zeichen, aber das, was symbolisiert worden ist, das war real. Das war die ernsthafte Geschichte. Das existiert, das ist das Wesentliche. Aber die Darstellung ist gewissermaßen didaktisch. Ja? Also aus der Sicht des Christentums in Westeuropa ist die ganze Kunstgeschichte nichts anderes als eine didaktische Volkserziehung, die keinen Eigenwert hat. Das soll nur hinweisen auf die Geschichten. Im osteuropäischen Raum, eben im Herrschaftsreich der Ikonen, geht man davon aus, dass in diesen Bildern eben inkorporativ etwas lebt. Und da spielt dann keine Rolle, dass man weiß, aha, Andrei Rublev hat das gemalt. Wunderbarer Film übrigens von Tarkovsky über dieses Problem der Ikonen bei Andrei Rublev, der sein Leben verfilmt hat. Man muss das einfach zur Kenntnis nehmen, dass es keineswegs Zeugnis ist einer niedrigen, magischen, animistischen Gesinnung. Das gilt höchstens für psychoanalytisch verbildete Westeuropäer, wenn die Menschen dort das Ikonische an der Kunst ernst nehmen. Jetzt, weshalb ich Ihnen das sage, ist ja nur Folgendes, weil nämlich diese Auffassung durch Malevich geteilt wird. Nur, dass er sich nie auf die Figur bezieht und nicht auf das Christentum im eigentlichen Sinne, sondern auf Natur, sagen wir, pantheistisch. Ich komme noch drauf, das ist nämlich auch ein interessanter Punkt. Auch gerade für Mondrian gibt es dann philosophisch den Rekurs auf den Pantheismus, also auf diesen wunderbaren Satz des Philosophen aus dem 17. Jahrhundert von Baruch de Spinoza, auf den ich auch noch eingehen werde. Deus sive naturam, Gott sei die Natur. Also dieses pantheistische Moment, Gott ist identisch mit der Natur, das würde Malevich vollkommen unterschreiben und würde sagen, Gott als philosophisches Prinzip ist nicht der christliche Gott, sondern nur ein viel allgemeinerer und der verkörpert sich in der Naturkraft und deshalb ist er in den Inkorporationen der Natur präsent. Deshalb Ikone. Malevich ist da sehr konsequent. Er sagt, jawohl, Bilder sind Ikonen, aber er sagt eben null Ikonen im Sinne der Bedeutung. Das ist nicht durch die Bedeutung kanalisiert, keine christliche Ikone, sondern überhaupt eine Ikone. Also das ist das Null der Formen und der Themen, so dass man Malevichs Kunst auch als eine Wiedergewinnung von ihrer Korporation verstehen kann, durch permanente Durchstreichung all der bisherigen figurativen Bilder. Denn aus dieser Sicht ist natürlich jede figurative Darstellung eines Gottesprinzips kindisch und unzureichend und obsolet. Und eigentlich obszön, weil es das philosophische Niveau des Themas unterbietet. Jede figurative Vorstellung eines universalen Prinzips ist natürlich als ein konkretes, eine Beeinträchtigung des universalen Prinzips. Ja, also Sie wissen, der Gottvater mit dem langen Bart als alter Herr, der im Himmel schwebt, das ist ja nicht wirklich eine philosophische Vorstellung. Das ist so ein sehr vereinfachendes Behelfsbild. Und aus der Sicht dieser, die meinten jetzt wirklich die Künstler, jetzt ist der Naturprozess auch durch unser Gefühl so weit vorangetrieben worden, dass wir wirklich die Natur als solche darstellen können, indem wir sie inkorporativ zu Formen bringen und deshalb die universalen Formen und nicht die Naturdarstellung.
Malevich fährt fort: Ich habe den Ring des Horizonts durchbrochen und bin dem Kreis der Dinge entkommen, dem Ring des Horizonts, in welchem der Künstler und die Formen der Natur eingeschlossen sind. Dieser verhasste Ring, der Neuigkeit auf Neuigkeit eröffnet, führt den Künstler vom Ziel der Zerstörung weg. Und nur das ängstliche Bewusstsein und die Mittelmäßigkeit der schöpferischen Kräfte im Künstler verleiten ihn zum Betrug und richten seine Kunst auf die Formen der Natur aus Angst, das Fundament zu verlieren, auf dem der Urmensch und die Akademie ihre Kunst begründet haben. Die geliebten Gegenstände und Winkelchen der Natur zu reproduzieren, ist dasselbe, wie wenn ein Dieb von seinen in Eisen geschmiedeten Fesseln begeistert ist. Also da haben Sie den Klartext. Das Figurative ist die Versklavung der künstlerischen Gestaltungskraft, der künstlerischen Potenz, und meint, man preist die Fesseln an, die einen in Gefangenschaft festhalten. Nur abgestumpfte und kraftlose Künstler geben ihrer Kunst den äußeren Anschein der Aufrichtigkeit. In der Kunst ist Wahrheit, nicht Aufrichtigkeit, erforderlich. Die Dinge sind verschwunden wie der Rauch. Für eine neue Kultur der Kunst geht auch die Kunst voran zum Schöpferischen als Selbstzweck, zur Herrschaft über die Formen der Natur. Das ist das ganze Manifest von 1915. Und man findet diese Gedanken eben parallel jetzt auch bei vielen anderen Künstlern in Bezug auf universale Prinzipien der Gestaltung. Ich habe auf Antoine Pevsner und Naum Gabo hingewiesen, die versuchen, eine Skulptur zu entwickeln, die auch theoretisch auf der Idee des leeren Raumes beruhen, also nicht der konkreten Stofflichkeit, sondern des leeren Raumes. Die Skulptur ist eigentlich ein Fassen einer negativen Unendlichkeit in der Dynamik der Form, in der sie sich bewegt. Da gibt es viele Bezüge zu dem auch zur naturwissenschaftlichen Situation der damaligen Zeit, aber man findet in diesen Manifesten immer wieder den Hinweis auf die höchste Genauigkeit der Ausdrucksmittel. Und damit meint man nicht, wie dann bei Mondrian, dass man einen geraden Strich ziehen kann, ne? Also der dann nicht verunreinigt wird durch irgendwas Krummes oder durch Flecken und so weiter, sondern man meint die höchste Genauigkeit der Ausdrucksmittel in Bezug auf diese neu gestellten Aufgaben. Das ist gewissermaßen der geistige Hintergrund, in dem sich dieser Kampf um die neuen Ausdrucksmittel bewähren soll. Man kann also sagen, mit Malevich, der den breitesten naturphilosophischen Horizont aufgebaut hat für diese Fragestellung, dass es um diese reinen Formen der Natur geht. Und dann natürlich die Frage, wie das jetzt politisiert werden kann in Bezug auf die gesellschaftliche Situation. Das ist eine Frage, der Malevich nicht in erster Linie nachgegangen ist. Und das ist jetzt die wirkliche Arbeit der Konstruktivisten, Tatlin. Sie wissen es, er wollte den Eiffelturm überwinden zugunsten eines Monuments, das aber auch eine Gebrauchsfunktion hat, ja. Dieser Spiralbau, 400 Meter hoch, Denkmal für die Dritte Internationale, als Zentrum einer Gesellschaft, die durch den Willen von Massen bewegt wird und dies erfahrbar macht als Gebäude, das vollkommen transparent ist in Bezug auf den Massengebrauch zum Beispiel. Das ist eine sehr extreme gesellschaftliche Inszenierung, also wo eben die Zeichen dafür stehen, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Ich habe auf L. Lissitzky hingewiesen, zu kurz, das sind alles Leute, mit denen man sich ganz ausführlich beschäftigen sollte, der ja selber mit verschiedensten technischen Medien gearbeitet hat und der sein Projekt Pro Un genannt hat, Pro Unovis, und er redet bewusst von Künstler-Konstrukteur, also ebenfalls in einer Erläuterung von 1921 sagt er Folgendes: Der Weg des Pro Un, also Pro Unovis, das ist ein Kürzel, mit dem er seine Bilder und Werke bezeichnet hat, die er dann nummerierte, Pro Un E12, Pro Un XY und so weiter. Pro Un heißt Pro Unovis, für die neue Einheit der Künste, Techniken und Wissenschaften. Das war das Anliegen. Der Weg des Pro Un beruht nicht auf irgendwelchen engen wissenschaftlichen Disziplinen. Der Künstlerkonstrukteur fasst sie alle in seiner Erfahrung zusammen. Der reine Weg der Tätigkeit ist die Wirklichkeit. Also die Künstler arbeiten jetzt in der Wirklichkeit, nicht in der Darstellung. Deshalb interessiert sie die Kunstsphäre nicht. Sonst sie interessiert jetzt die Kunst, was ganz, ganz zeitgenössisch nahe steht, die Kunst als Fragestellung, die Kunst als Verfahren, die Kunst als Thematisierung der Öffentlichkeit, aber nicht mehr die Kunst als Kunstsphäre, als museale Kunstsphäre. Es ist erstaunlich, dass alle diese, auch wieder ein gemeinsames Zeichen, wie vieles andere auch, auch die Synästhesie, die Kooperation zwischen Kunst als Bildkunst und Tonkunst, Klang, Farbe und so weiter, was alle diese Künstler ebenfalls beseelt, ist wirklich etwas ganz einfach zu formulierendes, weg von den Bildern an der Wand. Also nicht nur die Futuristen, die ja sagten, 1909 schon, also die italienischen Radikalinskis, die in Paris sich da sammelten und mit diesem großen pathetischen Zeitungsaufruf an die Welt traten, 1909 auf Seite 1 der Zeitung Figaro, glaube ich, war es damals schon in Paris publiziert, wir müssen jetzt die Technik zur Grundlage machen, wir preisen den Kult der Geschwindigkeit, wir wollen nichts Individuelles mehr, uns interessiert die Massengesellschaft, die technisierte Produktion. Und dann zum ersten Mal explizit die Forderung, die dann im 20. Jahrhundert stetig immer wieder als futuristischer Impuls geäußert worden ist, wir müssen die Museen verbrennen. Zerstört alle jegliche historische Erinnerung, weg damit. Ja. Ich meine, man kann mit einem gewissen Verständnis reagieren darauf, wenn man weiß, dass die auch Italien meinten, dass damals wirklich nichts Modernes eigentlich hatte aus der Sicht der Künstler. Aber trotzdem, es ist also wirklich ein Aufruf zur Destruktivität, zur Destruktion, verbrennt die Museen. Aber jetzt nicht im Sinne des Bildersturms, war das ein Impuls, der dann durch die Konstruktivismen hindurchging, auch bis zum Bauhaus. Im Bauhaus wollte man keine Wandkunst mehr machen als Bildniskunst, ja, höchstens eine, die eben als Wandkunst in die Architektur integriert war. Es gibt eigentlich in dieser Hinsicht keinen Ehrgeiz, beim Tafelbild stehen zu bleiben. Wir wissen, es gibt dann im 20. Jahrhundert große Wellen von dann dem Ausstieg aus dem Bild. Ja? Das waren so Ausstellungstitel von ein paar Jahren oder sehr aktuell. Und natürlich kommt die Rückkehr zum Bild wieder und diese ganzen Auseinandersetzungen. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen, ich erzähle ja nur erhellende Anekdoten, oder von denen ich meine, sie seien erhellend. Entschuldigen Sie, vielleicht aus Ihrer Sicht ist das nicht immer so, seien unbenommen. Folgende Anekdote. Eine der großen Ausstellungen und der Künstler, Ingenieure der dritten, vierten Generation ist ja Peter Weibel. Der macht ja nichts anderes als digitale Proletkunst, so wie damals die Russen das wollten, also weg von der Kunstkunst hin zur Gesellschaftskunst, zur Konstruktion, zur Verarbeitung der neuen Technologien, zur Expansivität, Veränderung der Autorschaft etc. etc. Das sind alles Dinge, die auf den Konstruktivismus beziehbar bleiben. Und Peter Weibel hat auch mehrere Ausstellungen gemacht, im Ausstieg aus dem Bild und dieses Ganze und so weiter. Und in meiner Zeit, als ich Professor in Wien war, habe ich ihn einmal, also ich habe ihn mehrfach getroffen. Er war allerdings selten dort, sondern mehr eben in Karlsruhe oder wo auch immer, sehr egal. Damals noch Frankfurt. Und ich treffe ihn einmal vor einem Vermeer im Kunsthistorischen Museum in Wien. Und dann sagte ich, hör mal Peter, entschuldige, was machst du hier? Das geht doch nicht. Also, was tust du im Kunsthistorischen Museum in Wien? Dann ausgerechnet noch, was soll das? Und er sagte, nein, das ist schon in Ordnung. Weißt du, unter uns gesagt, die Malerei und die Zeichnung ist das Einzige, was in 30 Jahren bleiben wird von der Kunst. Der Rest sind so andere. Da sagte ich, wie bitte? Sagt, ja, darf man es weitererzählen? Also das, ja, natürlich darf man es weitererzählen. Also das ist die Ambivalenz, die dann das kennzeichnet. Vielleicht ist es doch, ja, was ist es dann, der Kult der Skizze, der geistige Entwurf, möglicherweise, das hätten diese Künstler vielleicht auch so gesehen, der Entwurf, ja, das Bild als Entwurfsdomäne, als eine Autonomie für die bildnerischen Kräfte. Aber in der Umsetzung darf es nicht mehr ein selbstgenügsames ästhetisches Produkt sein für die Wand, fürs Museum, fürs Zuhause, für wo auch immer, kein Schmuckstück, keine Dekoration. Eben höchstens, wie Lisicki das schon gesehen hat, als eine geistige Konzentration auf Bildkräfte, die sich noch bildnerisch organisieren, die aber schon in die nächste Dimension übergehen. Eigentlich ist, wenn das nicht eine etwas ungenügende Metapher wäre, könnte man sagen, für die Konstruktivisten ist die Leinwand, auf der sie malen, die Gesellschaft. Aber nicht mehr die Leinwand, die dann ins Museum kommen soll. Das heißt, das Antimuseale
ist nicht nur ein futuristischer Impuls im Sinne von zerstört doch die historische Erinnerung, zerstört das Fremde, zerstört diese ungenügenden Bilder, sondern es ist ein Versuch, eigentlich die Kunst als Medium eines gesteigerten Schöpferischen zu nutzen für Lebensgestaltung. Ich habe jetzt bewusst das Wort Kreativität vermieden. Man könnte es auch mit Kreativität formulieren, obwohl das eigentlich schlecht geht, denn in der Kunst spricht man doch lieber vom Schöpferischen. Weshalb? Weil mit dem Schöpferischen ein Stück Transzendierung verbunden ist. Und die Kreativität hat ja das Schöpferische demokratisiert im 20. Jahrhundert und deshalb auch zu Schanden geritten und zugrunde gerichtet eigentlich. Ja? Also wenn das Leben des Menschen an sich selber kreativ ist, dann braucht man auch keine Kunst mehr. Deshalb hat man in der Kunst vom Schöpferischen geredet, weil man durchaus meinte, schöpferische Leistungen sind solche, die den Alltag transzendieren oder transformieren. Das heißt, es gibt eine Umformungsabsicht und einen Umformungsprozess, wo das Schöpferische erst entsteht. Nicht im reinen Dasein, wie das die amerikanische Kreativitätspsychologie seit 1950 behauptet hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe darüber ja in einem vergangenen Semester hier Vorlesungen gehalten. Auf jeden Fall ist dieses Schöpferische, das im Bild noch formuliert wird, eben mit dem ganzen Kult des Konzepts, des Entwurfs, also des Disegno, das ist ja die Einheit der Künste, ist das Entwerfen, das Disegno, was nicht nur Zeichnung und Design heißt, sondern eben auch geistiger Entwurf. Das ist eigentlich die Radikalität, aber es geht nicht mehr darum, Bilder herzustellen. Bilder haben etwas Transitorisches. Man macht an ihnen Erfahrungen, die über die Bilder hinausgehen. Und eigentlich entspricht das auch einer Erfahrung, die man an diesen Bildern hat. Also ich kann das jedenfalls gut mitvollziehen. Nicht einfach nachvollziehen, weil man mir es gesagt hätte, sondern es artikuliert eine Erfahrung, die man mit diesen Bildern macht. Es sind tatsächlich Bilder, die aber nicht mehr Bilder meinen. Also das ist der zweite Schritt. Dieses Konstruieren von Erfahrungsmöglichkeiten, in denen die Kunst ihre Leistungen erbringt, wenn man so reden darf, ohne dass sie sich als Kunst behauptet. Also wenn etwas gut gelungen ist, wenn das Leben dynamisch ist, wenn es dienlich ist, wenn es gut eingerichtet ist, dann ist das eine Kunsterfahrung in sich, die nichts verliert oder gewinnt, wenn in ihr Bilder existieren, wo man sagt, aber das ist jetzt wirklich Kunst. Das heißt, es ist tatsächlich eine Utopie und das ist ja das Semesterthema bei uns, der Brechung, der Setzung und der Expansion. Der Konstruktivismus, das ist jetzt diese Art Utopie der Kunst, die wirklich die Kunst ins Leben transformiert. Aber in einem sehr präzisen Sinne, nicht einfach als allgemeines Gefühl einer Einheit von Leben und Kunst, sondern die Kunstsphäre ist eine über Jahrhunderte gewachsene experimentelle Bühne für Gestaltungsprozesse, die man jetzt ins Leben umsetzen will. Und deshalb ja auch diese 4 Jahre Konstruktivismus in Russland extrem wichtig. Und deshalb auch zum Beispiel Entscheidungen wie bei Lisitzky, aber auch bei Alexander Rodchenko, der eigentlich als Maler arbeitet bis 1920 und dann beschließt, keine Bilder mehr zu malen, sondern als Designer zu arbeiten, als Fotograf, als Bildoperateur, was auch immer man dem sagen will. Und dieser Alexander Rodchenko hat auch ein Manifest geschrieben, das sehr bezeichnend ist, 1920-21, ich sagte ja schon, da findet man extrem viele solche Manifeste. Alexander Rodchenko, Losungen, ich zitiere, Konstruktion, die Organisation von Elementen. Konstruktion ist modernes Weltbild. Kunst ist ein Zweig der Mathematik wie jede Wissenschaft. Klar, das ist eine Setzung, aber man meint das ernst. Es gibt viele auch bei Gabo, Pefsner und anderen, viele Bezüge zur Geometrie als mathematische Wissenschaft. Also Kunst eben nicht als Ästhetik, nicht als Darstellung, man sagt Mathematik. Mathematiker könnte vielleicht damit nicht so viel anfangen, aber es ist etwas Bestimmtes damit gemeint. Kunst ist ein Zweig der Mathematik wie jede Wissenschaft. Konstruktion verkörpert das zeitgemäße Verlangen nach Organisation und den nützlichen Einsatz des Materials. Das konstruktive Leben ist die Kunst der Zukunft. Eine Kunst, die nicht im Leben steht, erhält ihre Inventarnummer im Archäologischen Museum der Altertümer.
Also wenn man das nicht jetzt nur futuristisch liest, was bei Rodchenko hier relativ dezent formuliert ist, könnte man sagen, ja, es mag eine Option des Museums sein, dass sie Relikte enthält, die vielleicht einer künftigen Gegenwart ermöglichen, Konzepte zu studieren, die in der Vergangenheit erarbeitet worden sind, möglicherweise um sie zu nutzen. Das Museum könnte immer noch eine Ressource sein, ja, eine Ressource für Krisenzeiten, in denen es an Designio-Entwürfen mangelt. Ja? Also wo man dann ins Museum geht und schaut, was haben die eigentlich alles gemacht und kann man daraus etwas benutzen, das man reaktualisiert. Sehr noble Aufgabe des Museums und meiner Meinung nach auch die absolute Rechtfertigung dieser Institution. Und zwar selbstverständlich, übrigens nur in Klammern gesagt, selbstverständlich ohne jeden Zwang zum Besuchererfolg. Das ist ja eine der kulturpolitisch repressivsten Erfindungen der heutigen politischen Dummheit, die aber nicht eine Dummheit ist, sondern eine Zerstörungsabsicht, nennen wir es doch beim Wort, wenn Kommunalpolitiker meinen, ein Museum rechtfertige sich durch den Besuch, also durch Einschaltquoten, einmal mehr. Es ist nicht die Aufgabe der Museen. Die Museen haben ihre wohldefinierten Aufgaben, die kulturell von höchster Bedeutung sind, unabhängig davon, ob je ein Besucher überhaupt irgendetwas anschaut im Museum. Es geht überhaupt nicht darum. Wenn Sie das nicht akzeptieren, dann müssen Sie argumentieren, wieso alles, was in einem Museum ist, nützlich fürs Leben sein soll. Und dann würde ich sagen, sind die Konstruktivisten radikaler. Die sagen nämlich, wir verwenden die künstlerische, schöpferische Potenzialität für die Lebensgestaltung. Dazu brauchen wir das Museum nicht. Das muss dann anders gehen. Ja? Also, das ist der Hintergrund. Aber aus der Sicht des Konstruktivismus, die waren ja überzeugt davon, dass sie all das, was die Gegenwart bedarf, selber erfinden können. Es ist ja ein gewisses Pathos, was drinsteckt. Die Künstler glauben nicht, dass sie zu schlaff sind oder zu lahm oder zu wenig Lösungen haben. Deshalb sagen sie, wir können ruhig alles ins Museum tun als Altertümer, weil wir sind gut genug. Erstmal. Und so ist das auch gemeint. Es ist Zeit für die Kunst, dass sie organisiert in das Leben eingeht. Das konstruktiv organisierte Leben steht über dem nebulösen Zauber der Kunstmagier. Die Zukunft baut keine Klöster für Priester, Propheten und heilige Narren der Kunst. Nieder mit der Kunst, die bunte Flicken auf das farblose Leben der Reichen setzt. Klar, das ist auch eine der wesentlichen Positionen nach 1918, ist der antiaristokratische, also der klassenkämpferische Impuls, ja. Die Kunst als Dekor für die Wohlhabenden, aber jetzt nicht wieder, noch nicht sozialdemokratisch, bitte, ja. Kultur für alle. Das ist nicht das Ziel, sondern Kunst, weil die Künstler es wollen, als eine Transformation des Lebens. Und was daraus entsteht, ist natürlich dann für alle. Aber das heißt nicht Kunst für alle oder Kultur für alle. Also nieder mit dieser Kunst, nieder mit dieser Besitzkunst, mit dem Dekorum nur an der Wand. Nieder mit der Kunst, die Edelstein im dreckigen, dunklen Leben der Armen ist. Nieder mit der Kunst, die zur Flucht aus einem nicht lebenswerten Leben dient. Ist auch interessant, dass die ganze Phrasierung, die ganze Skandierung solcher Manifeste hat natürlich etwas Gebetshaftes, ja? Es steht sehr nahe am religiösen Ritual. Bewusstes und organisiertes Leben, fähig zum Sehen und zum Konstruieren, das ist moderne Kunst. Der Mensch, der sein Leben, seine Arbeit und sich selbst organisiert hat, das ist der moderne Künstler. Für das Leben arbeiten, nicht für Paläste, Tempel, Friedhöfe und Museen. Arbeiten inmitten aller, für alle und mit allen. Nieder mit Klöstern, Instituten, Studios, Werkstätten, Kabinetten und Inseln. Bewusstheit, Erfahrung. Ziel, Konstruktion. Technik und Mathematik, das sind die Brüder der modernen Kunst. Also, ich könnte Ihnen zahlreiche solche witzigen Manifeste vorlesen, die hier sehr klar machen. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich die Diskussion um die Politisierung der Künstlerfigur. Das ist dann das, was Proletkunst heißt, proletarische Kunst. Soll jetzt der Künstler ein Proletarier sein, also ein Revolutionär, oder nicht? Und da gibt es natürlich, also da muss ich Ihnen eines schon noch vorlesen von Majakowski, den ich hier aber nicht behandle, der ein sehr interessanter experimenteller Dichter war. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass ihn vor allem diese öffentliche Rhetorik der Werbung interessiert hat, weshalb ausgerechnet die radikalsten Künstlerkommunisten der damaligen Zeit die begeistertsten USA-Fans waren, ja? Das muss man verstehen.
ja, hinter allen Diskussionen, die geführt werden, was in den USA typisch war als technische Volkskultur, als immer schon mediatisierte, auf Slogans setzende Bildkultur, die nie eine Schriftkultur gewesen ist, nie enzyklopädisch, nichts Vortechnisches, außer den Massenmord, den man an den Ureinwohnern durchgeführt hat, den man ausgeblendet hat als großes Tabuthema. Aber all das, was dann US-amerikanische Geschichte ist, das ist Technik, also technikfreundlich ist untertrieben, das ist technophil, das ist expansiv, das ist, das setzt voll auf den Glanz der Dinge, schillernd und so weiter, wie das die Pop-Art dann reflektiert, wie ich schon ausgeführt habe. Und Majakowski war ein großer Fan von dem. Im Übrigen wäre es interessant zu sehen, dass die US-amerikanische Kultur für viele moderne Gestalter ein entscheidender Ort der Begegnung war. Zum Beispiel auch Adolf Loos, der natürlich andere Dinge kennenlernte in den USA als jetzt Majakowski. Aber das war es eigentlich. Grelle Neonschrift, Pandemonium der Städte, kurze Slogans, Dekomposition der Wahrnehmung, Remontage auf einer technischen Ebene. Das ist alles US-amerikanische Bildkultur, die jetzt durch Majakowski geradezu futuristisch gepriesen wird. Ja? Also Majakowski hat dann 1918 auch sich nicht gescheut, dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen als jetzt Lissitzky, Rodchenko, zu schweigen von Malevich, der ja eigentlich immer im Bereich des Religiösen bleibt und dort auch einen Text geschrieben hat, 1918, das heißt Tagesbefehl an die Kunstarmee. Da placken und trödeln die greise Brigaden im Schlepptrott von lahmen Kamelen, Genossen auf die Barrikaden, Barrikaden der Herzen und Seelen. Nur der ist Kommunist und ein Echter, der die Brücken zum Rückzug verbrennt. Futurist, sei Trägheitsverächter, sei der sprungfroh die Zukunft brennt. Lokomotiven bauen ist zu wenig. Füg das Rad und hau ab, kleiner Gnom. Wenn der Vers nicht blitzdonnertönig Getöse der Bahnhöfe kennt, wozu dann der Wechselstrom? Also damit lasse ich dann auch, das geht natürlich dann so weiter, also auch in der, Majakowski hat ja auch eine Syntax entwickelt, die sehr stark gewirkt hat auf die experimentelle Poesie des 20. Jahrhunderts, also auch auf die Lettristen, später Isidor Isou in den 1950er Jahren. Aber nehmen wir nochmal diesen einen Satz, den ich Ihnen vorlesen möchte. Wenn der Vers nicht blitzdonnertönig Getöse der Bahnhöfe kennt, wozu dann der Wechselstrom? Das ist eine interessante Überlegung. Also erstens ist auch wieder Kunst hier nicht Darstellung. Er sagt, schreibt nicht Gedichte, in denen der Bahnhof einfach vorkommt als Thema. Schreibt Gedichte, die so rhythmisch so stark sind, dass sich sofort Bahnhof einstellt. Das war ja interessant, dass dazu gibt es natürlich eine Tradition, die auf Arthur Rimbaud im Wesentlichen zurückführt, der ja das syntaktische Material seiner Poesie als Erregungsmaterial organisiert hat. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, man kann das durch selber lesen, kriegt man das nicht hin, aber durch gelesen werden kann man das durchaus mitvollziehen. Wenn Sie mal eine Lesung oder wie auch immer, also nicht, aber nicht unbedingt jetzt wieder mit dem üblichen Jazzmusik, ja, nicht diese Jazz- und Poesiekiste, ja, das, sondern wirklich die Poesie von Rimbaud gelesen bekommen, zum Beispiel das trunkene Schiff. Ein sehr delirierender, seltsamer Text, der auch Rekurs nimmt aufs ägyptische Totenbuch, voller Mystizismen steckt und so weiter. Also die Reise ist eigentlich die Beschreibung einer Reise. Es ist eigentlich nichts anderes als Form von Initiierung. Man kann die Thematik dieser Wörter zwar durchaus benennen, aber darum geht es nicht. Das Ganze ist von einer derartigen Intensität in Bezug auf das, was dadurch ermöglicht wird, nämlich die Reise. Ja? Man fühlt sich wirklich auf dem trunkenen Schiff. Wegen der Poesie, der Art und Weise, wie die Poesie ausgestaltet ist, wie die Sprache funktioniert, wie die im französischen Original sollte man es eigentlich hören, weil Rimbaud hat eine Theorie entwickelt über die Farbigkeit übrigens der Vokale. Ja? Er hat behauptet, die Vokale hätten grundsätzlich jeweils eine unterschiedliche Farbigkeit und deshalb hat er seine Gedichte um die Farbklänge herum geschrieben. Und das geht ja zuweilen nicht, ohne dass auf der Ebene der Semantik, nämlich der Bedeutungen, dann wirklich andere Dinge entstehen, als die, die nur referenziell sind. Das heißt, das trunkene Schiff von Arthur Rimbaud, ein delirierender Text, der übrigens gewirkt hat auf die Rocklyrik bis Patti Smith, die sie ja nichts anderes versucht als Rimbaud zu paraphrasieren seit Jahrzehnten, sagt sie übrigens auch, also das nur nebenbei, diese Erfahrung des Trunkenen und so weiter als Poesie selber, durch das syntaktische Material, das war jetzt die Hoffnung der revolutionären Avantgarde-Kunst. Nicht die Darstellung einer neuen Welt, sondern das Material so organisieren, dass die Organisationsprinzipien des Materials, in dem Fall Sprache, Konsonanten, Vokale, Silben, Wörter, eine Erfahrung ergeben, die direkt an der Physikalität der Sprache sich entzündet und nicht an den Metaphern, den Bedeutungen, den poetischen Bildern. Ja? Also nicht am Deutschunterricht und an der Gedichtinterpretation und diesen Fragen, sondern direkt physikalisch, stofflich. Und das meinte Majakowski auch, wenn er sagt, der Vers muss blitzdonnertönig das Getöse der Bahnhöfe sofort zeigen, nicht über Bahnhöfe schreiben, sondern Gedichte schreiben, die Bahnhöfe sind. Akustisch. Aber die Rechtfertigung ist nicht, weil die Kunst dem Leben dienen muss, sondern jetzt kommt etwas ganz anderes. Wenn die Künstler es nicht vermögen, diese Dinge auszudrücken, was nützt dann der Wechselstrom? Wieso soll man dann überhaupt Bahnhöfe erfinden, mit Zügen fahren, wenn die Künstler dem kein Bild geben können? Das ist die revolutionäre Frage an die Künstler selbst. Und das ist ganz, man überliest solche Sätze, wenn man diesen ganzen, also Befehl an die Kunstarmee, sagt man, lieber Majakowski, wo sind wir denn eigentlich? Ja? Und wenn man dann genau liest, sieht man, dass es extrem differenziert ist und dieser ganze militaristische Jargon durchaus auch ironisch gegen die bürgerliche Tradition zu setzen wirken will, aber die Künstler wirklich konfrontiert mit der Frage, was tut ihr eigentlich? Meint ihr, ihr könnt die Technik rechtfertigen durch das Ausbilden von Analogien oder Metaphern? Ja, was denn? Ich meine, schon impressionistische Malerei, klar, plötzlich treten Züge auf und es gibt Rauch. Rauch kommt aus den Lokomotiven, auf den Bildern. Ja? Aber das heißt noch nicht, zuweilen gelingt das ausgerechnet Claude Monet, ja, der ja später nur noch Seerosen gemalt hat, also nur noch im Sinne von ausschließlich. Von ihm gibt es dieses berühmte Bild Bahnhof Saint-Lazare, wo man das Gefühl hat, tatsächlich, man steht jetzt im Bahnhof. Nicht das Bild erzählt Bahnhof, sondern das Bild macht Bahnhof. Und das ist eigentlich das, was gemeint ist in Bezug auf die Kraft der Kunst. Also so geht das dann weiter. Türmt Schall nur auf Rauch, liebe Knaben, und vorwärts mit Sang und Geplärr. Es gibt noch gute Buchstaben. Z, Sch, R. Es ist zu wenig, die Männer zu zweien Reihen zusehen, dass Lampassen am Beinkleid passen. Keine Sowjetdeputierten können als Feldherren gedeihen, falls Musikanten nicht Märsche prasseln. Auf die Straße raus schleppt Klaviere, vom Fenster runter soll die Trommel knarren. Die Trommel darf das Klavier ruinieren, Hauptsache, dass Radau sei und viel Alarm. Was soll das? Rackern, in Fabriken vergraben, die Fratze verschmiert mit rußiger Schminke fürs fremde Wohlleben, zum Feierabend mit Äuglein wie die einer Eule zwinkern, genug aller Groschenweisheit, Gewinsel. Hinaus mit den seelischen Kletten, Straßen sind unsere Pinsel, Plätze unsere Paletten, nicht die Schmöker der Zeit, diese tausendblättrigen Listen werden den Tagen der Revolution gerecht, hinaus auf die Straßen, ihr Futuristen, Trommlergilde, Poetengeschlecht. Pathetisch, selbstverständlich, klar, aber interessanterweise kein Plädoyer für Kunst im Dienst der Revolution. Daran merkt man die Subversivität, die ganze, und das ist die Proletkunstdebatte, die ich nur kurz erwähnen will, und dann gehe ich zum nächsten Thema über. Es gibt viele Texte zum Künstlerproletarier. In Russland ist gemeint, nicht, dass der Künstler jetzt Arbeiter wird. Also nicht das, was sich dann die späteren Generationen bescheiden vorstellten. Man geht in die Fabrik und verteilt Flugblätter und dient sich den Arbeitern an. Sondern der neue Mensch ist die Verbindung, ja, dieses Künstlerproleten, der Proletarier. Die proletarische Kunst ist weder Kunst für das Proletariat noch Kunst der Proletarier, sondern Kunst eines neuen Typs, eben Konstruktion. Die schöpferische Konstruktion des Menschen. In den 20er Jahren gab es in Deutschland sehr viele Texte ebenfalls zur Proletkunst. Es gibt zum Beispiel ein Manifest Proletkunst von 1923, geschrieben von Theo van Duisburg, Hans Arp, von Kurt Schwitters und Tristan Tzara, auch eine interessante Kombination, also auch Hans Arp, über den Manifest Proletkunst. Und dort wird auch ganz eindeutig gesagt Folgendes. Der Schlüsselsatz, der reife Mensch, der für die Kunst reif ist, ist nicht der Proletarier oder der Bürger.
die Kunst, wie wir sie wollen, die Kunst ist weder proletarisch noch bürgerlich, denn sie entwickelt Kräfte, die stark genug sind, die ganze Kultur zu beeinflussen, statt durch soziale Verhältnisse sich beeinflussen zu lassen. Das Proletariat ist ein Zustand, der überwunden werden muss, das Bürgertum ist ein Zustand, der überwunden werden muss. Also beides gilt es zu überwinden, und insofern wird das Problem der Revolution eben, es ist nicht eine politische Revolution, sondern es ist eine ästhetische Befreiung. Und das Interessante ist, die Sensibilität, die sehr früh entstanden ist, auch für Massenmedien, da möchte ich einfach einem seltsamerweise verfemten Autor hier ein wirklich zukommendes Recht auch zukommen lassen. Ich habe ihn schon erwähnt, Ilja Ehrenburg, der 1922 ein Buch schreibt, Und sie bewegt sich doch. Ilja Ehrenburg. Man hatte ihn erst früh aus Russland emigriert, war dann im Westen. Man hielt ihn für einen unzuverlässigen Kantonisten. Man dachte, zwar revolutionär und prolet, aber doch ein Dandy, man weiß es nicht. Ja, war zu elegant, hat zu schnell zu viel publiziert, zu gut geredet, war politisch unzuverlässig und ist dann eigentlich untergegangen, gerade durch die Kritik der vermeintlich radikaleren Positionen in der Volksfrontpolitik 1936. Und ich sage das ganz bewusst in einem ganz bestimmten Kontext. Wir alle haben schon gehört und ich mehrfach gelesen, Sie vielleicht auch schon, Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, ein legendärer Aufsatz von 1936, ein im Übrigen auch sehr problematischer, weiterhin sehr interessant bleibender Aufsatz, wo Benjamin so die These entwickelt, es gibt einen Auraverlust, also die Kunst löst sich vom Originalen, das bleibt im Grunde archaisch, ja? Die ganze Welt des Authentischen, des Originären bleibt archaisch und kulturell wird aber diese Aura aufgelöst und ersetzt durch Reproduktionsmedien. Und die Erfahrung, die entsteht, ist nicht mehr eine kontemplative, sondern eine analytische. Das heißt, das Filmpublikum lernt an der großen Maschine Film eine Apparatur studieren, in der die Wirklichkeit dekonstruiert und rekonstruiert wird. Das heißt, Mündigkeit, Emanzipation durch Assimilation an den Apparat. Ich gebe jetzt nur die Kurzform, darauf läuft es hinaus. Also diese These, die man diskutieren müsste, und interessant, mein Benjamin kannte Ehrenburg, auch persönlich, aber darum geht es nicht, und ich möchte einfach sagen, es gibt selbstverständlich auch so etwas, ganz ähnlich wie Ihre Frage vorhin, wie ist es denn mit Kandinsky und Malevich, Walter Benjamin hat ja diese Ideen nicht erfunden. Ich meine, er bezieht sich ja auch auf die Schriften von Eisenstein, Pudovkin, Vertov, auf diese russischen Filmer, aber er bezieht sich nicht auf Ehrenburg. Deshalb möchte ich Ihnen eine kleine Passage vorlesen aus diesem Buch, Und sie bewegt sich doch, 1922, das ist sehr früh. Ja? Also nur kurz, dann sehen Sie, woher die Argumentationen kommen. Also, und wenn einst das Leben vor lauter Handlung überquellen wird, wenn jeder eine Tragödie erkennt, indem er Ewigkeit, Unendlichkeit mit Händen greift, wenn jede Bewegung eines Arbeiters an der Maschine etwas Heroisches und jede Straßenposse an einem Frühlingsmorgen eine Opera buffa in 5 Akten sein wird, jedermann ein Komiker und der elektrisch beleuchtete Himmel die Rampe dazu, dann stirbt das Theater, da es seine Bestimmung, die Welt des Menschen zu gestalten, erfüllt haben wird. Das Theater wird sterben, da das Leben nicht mehr nur ein Akt sein wird, sondern eine Aktion. Also dann schreibt er unter dem Titel Ein glückliches Kind über den Film und die Erfindung des Films in Amerika, also auch er ein Amerika-Fan, schreibt er Folgendes. Der Film kennt die tragische Unterscheidung von hoher und angewandter Kunst nicht. Von allem Anfang an ist er seiner Natur gemäß für den Massenkonsum geschaffen worden. Ihn kann kein jämmerlicher Amateur monopolisieren. Ein museales oder ein Kammerkino ist unvorstellbar. Also da hat er sich natürlich geirrt, ja, historisch. Es ist interessant, dass man wirklich dachte, der Ort, Kino ist eben auch ein Ort, nämlich massenhafter Zerstreuung, wie dann Benjamin sagen wird, eine Rezeption durch Gestisches, durch Taktiles, nicht durch Intellektuelles, und zwar ein Ort der Rezeption durch ein Kollektiv und eben nicht mehr individuell wie im Kunstmuseum. Der Film hat keinen Grund, der Technik nachzuseufzen und hinter der schönen Dame Maschine herzuscharwenzeln. Er ist selbst Technik, er ist selbst Maschine. Deshalb wächst er ganz von selbst und nicht auf Befehl. Ein Kind nähert sich mit jedem Tag seinem zukünftigen Sein, der Kreis jedoch nur dem Nichtsein. Der Film hat die Knute der Futuristen nicht nötig, er ist selbst futuristisch. Der Film muss nicht aus Angst, den Anschluss an die Gegenwart zu verpassen, von morgens bis abends seine alten Frecke zu Sportjacken umschneidern. Er läuft mit der Gegenwart im Gleichschritt, er ist Gegenwart. Als Massenprodukt, Tasse, Pfeife, Cartoon, Zeitung, Zündhölzer und anderes, ist der Film allgemein gut. Das Theater erreicht Tausende, der Film tausendmal Tausende. Deshalb ist das Theater nur fähig, am Leben Korrekturen anzubringen. Der Film dagegen konstruiert es. Der Film ist international. Er sagt dann, der Film ist ein großartiger Hebel für die Organisation der Menschheit. Jeden Tag lachen 1,5 Millionen düstere Menschen über die unmöglichen Hosen Charlie Chaplins. Schließlich das Überzeugendste. Der Film ist vom neuen Pathos der Bewegung erfüllt. Der Film ist der Motor der Bilder, der Bewegungen, der Emotionen, des Lebens. Und dann entwickelt er die Vision eben einer solchen apparativen Konstruktion. Der Film verträgt keine Worte, er ist ganz Geste. Das haben sowohl Rudolf Arnheim wie Walter Benjamin direkt übernommen in ihre Thesen. Und vor allem, er zertrümmert. Das millionenfache Publikum reagierte augenblicklich auf solche Stellen. Die amerikanischen Filmemacher verstanden nun, dass man von ihnen nicht Romanstories erwartete, nicht malerische Ansichten und Stimmungserlebnisse, sondern einzig und allein Bewegung. Ihre jetzigen Filme leiden noch an Moralismus und an Theaterüberresten, doch immer mehr verlieren die Streifen ihren Theatergeschmack und werden nicht mehr durch das Überwuchern der psychologischen Handlung, sondern durch eine Abfolge von äußeren Bewegungen konstruiert. Das ist nichts anderes als analytische Wahrnehmung. Nicht mehr psychologische Handlung, nicht mehr Introspektion, sondern eben Montage von Bewegungen. Und der Montagebegriff wird dann auch hier entsprechend erörtert. Und es ist ganz die Glaubwürdigkeitskonstruktion als eine gestische Apparatur, die im Film zum Tragen kommt. 1922 bereits eine wesentliche Antizipation. Also das ist der Kontext des russischen Konstruktivismus. Haben Sie Fragen dazu? Nein, nein, veröffentlicht. In Zeitungen, in Zeitschriften, in auch Theatern. Ich meine, diese ganzen. Eine der wenigen Architekturen, die ja konstruktivistisch gebaut worden ist, waren diese Kulturclubs, die Arbeiterclubs. Ja, Rodchenko hat ja auch einen entworfen. Das waren eigentlich dezentrale Kulturclubs, wie sagen wir Volksuniversitäten. Es gab also auch sehr viele Lesungen, es gab extrem vieles an direkter Öffentlichkeit im Leben, gerade in den großen Städten im Wesentlichen. Darauf muss man sich erstmal reduzieren. Es wurde gedruckt in Zeitungen, es wurde veröffentlicht, es wurde gelesen, es hatte zu tun mit der ganzen Theatersphäre, an den Kunstschulen wurde das veröffentlicht, diskutiert. Es wurde nicht zu Hause geschrieben.
Aber nicht auch noch nur jetzt in die Kunst, im Allgemeinen, nicht ganz normal, weil man liest oder was wollte er denn in Zeitungen, wenn ich da die...
Ja, aber das, also die Frage muss man etwas differenzieren, denn ich hatte ja darauf hingewiesen, dass wenn man... zur Kenntnis nehmen muss, dass Russland ja ein analphabetisches Land war, zu 99% damals. Das heißt, die Agitatorenkreise unter Künstlern und Intellektuellen und das Bürgertum als ein literates Publikum, ja, das auch gelesen hat, das kam natürlich mit wenigen Zeitschriften und Zeitungen tatsächlich aus. Ja. Also das war nicht das Massenmedium. Deshalb war der Film so interessant oder die visuelle Zeitung, die man baute in Städten oder die Züge, die man bemalte und die durchs Land fuhren oder der Kinozug, der also in die Dörfer fuhr und Filme zeigte und mit den Leuten diskutierte. Also orale und visuelle Öffentlichkeit. Also das Textuelle, das war eine Minorität, die mehr oder weniger der Selbstthematisierung diente. Aber man müsste das noch weiter studieren. Es gab natürlich auch riesige Wandgemälde, Wandzeitungen, visuelle. Es wurden diese Zeitungsstände von Lissitzky geschaffen, ja, die als solche wie Ausstellungskojen im Grunde an verschiedenen Orten der verschiedenen Städte auch gerade die Leute mobilisieren sollten. Natürlich ging man auch in die Industrie, in die wenige Industrie, die es gab. Aber das eigentliche Problem, bezogen auf die ganze Nation, war natürlich die Agrarbevölkerung, die komplett analphabetisch war. Also die überhaupt natürlich nicht lesen konnte und deshalb war das ein anderes Problem und mit heute natürlich nicht vergleichbar. Aber was vergleichbar wäre, wäre schon die Idee,
ob es, was es bedeuten würde, wenn ein künstlerisches Manifest heute auf der ersten Seite einer großen überregionalen Tageszeitung publiziert würde, wie das Futuristische Manifest zum Beispiel, also von 1909. Also das wäre so eine vergleichbare Frage. Die Organisation der Materialien für die Kunstprozesse, das ist natürlich auch eine ganz, das spielt natürlich eine ganz prägende Rolle, die man auch untersuchen müsste, wie in einem Land von Materialknappheit solche Dinge überhaupt möglich waren. Ich weiß da zu wenig darüber. Ich gehe entschuldigend auf die Knie für mein ganzes Fach Kunstgeschichte, dass ich viel zu stark mit der Ikonografie beschäftigt und zum Beispiel mit solchen Fragen fast gar nicht. Also wie kommt Rodchenko dazu, 1920, 21 über hunderte von Quadratmetern Leinwand zu verfügen oder Leinen, mit der er riesige Bilder malen lässt, die also an Häuserwände gehängt wurden. Nur auf der Ebene der Materialbeschaffung. Ja, weil das war in Russland nach 1917 isoliert vom Rest der Welt, Handelsboykott, niemand hat irgendwas geliefert, in die Sowjetunion ist das ein wirkliches Problem. Also da würden die Fragen weitergehen, die man dann erörtern müsste. Und das lange bevor, also ich sage das bewusst, in einer Zeit, wo ja nicht dann im Stalinismus schon Materialbeschaffungen vorlagen, die dann natürlich eine andere Kunst wollten und die das dann durchsetzte als Zwangsverhältnis, sondern eben in dieser offenen Zeit. Ich weiß leider zu wenig darüber. Gut, bitte. Er bezog sich auf die Filme und auch auf die Schriften, also auf die Texte, die geschrieben worden sind. Ja, es gab ja auch schon Texte von Eisenstein über Montageprinzipien, es gab Budowkin, es gab Texte, die auch intern für die Ausbildung an den Filmhochschulen verwendet worden sind von den Leuten, auch Werthoffs Buch mit dem, über den Mann als Kameraauge war ja schon erschienen. Und Benjamin war extrem gut informiert über auch, sagen wir, Gewährsleute oder Freunde. Bei ihm war ja eine seiner großen Liebeshoffnungen in seinem Leben, war die Ascia Lazis, die eine russische, also eine lettische Revolutionärin war, die sehr viel mit Theater und Kindertheater gearbeitet hat und die ihn präzise informierte über das, was in Russland gemacht worden ist. Also er war insofern sehr vertraut damit. Bezog sich aber natürlich auch auf die Filme, die man im Westen ja auch zeigte. Es ging mir übrigens keineswegs um die Behauptung oder Unterstellung, Behauptung war es ja sowieso nicht, um die Unterstellung, dass Benjamin hier irgendetwas geklaut hätte. Das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach für uns in der Rezeption, dass man gerade den Kunstwerkaufsatz von Walter Benjamin, aber auch seine Texte über der Autor als Produzent zum Beispiel, ja, und nicht mehr als Literat, da bezieht er sich auch auf die russischen Schriftsteller, auf die Sowjetunion, dass man das einfach als auch Umsetzung von Diskussionen, die sehr breit geführt wurden in der damaligen Zeit über die letzten 15 bis 20 Jahre, dass man das einfach sehr ernst nimmt und nicht einfach nur meint Benjamin, 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 ja. Da ist eine ganze kulturgeschichtliche Organisation, die sich ausdrückt in den Referenzen dieses Aufsatzes. Und das wird übrigens Benjamin auch gerechter. Der wollte ja nicht für die philosophische Öffentlichkeit der Zukunft schreiben, sondern er hat diese Texte ja als Appelle verstanden an die politische Kampfkraft von Künstlern und Schriftstellern. Das hatte eigentlich einen operativen Zweck, genauso wie die Referenzen, auf die er sich bezieht. Also ich meine das im Sinne einer historischen Korrektur der Rezeptionssituation. Ist es interessant zu sehen, dass eben Ehrenburg auch eine Stimme neben anderen, aber eine sehr elegante, eloquente und sehr euphorische eigentlich in diesen selben Kontext gehört. Aber das hatte ich, ich weiß nicht, ob Sie nicht da waren, aber da hatte ich sehr präzise dazu dann mich geäußert oder auch relativ ausführlich, aber Sie kriegen trotzdem eine Antwort, aber ich bitte einfach, wollte nur sagen, dass sie relativ kurz ausfällt jetzt. Tatsächlich war der Erste Weltkrieg dann nicht die Erfüllung dieser apokalyptischen Träume, sondern eine derartige Übersteigerung, dass es schockartige Probleme gab, Psychosen und so weiter, so dass der Expressionismus nach dem Ersten Weltkrieg etwas ganz anderes war als vor dem Ersten Weltkrieg. Er war auch entsprechend in die Kritik geraten, von vielen Seiten, auch immanent, jetzt nicht nur unter politischen Gesichtspunkten. Und viele der Hauptexponenten des Expressionismus haben sich dann ja transformiert, wie Otto Dix oder Max Beckmann zum Beispiel, eben weil das nicht mehr verarbeitbar war, eine Aufkündigung. Bei Beckmann, ich hatte dieses sehr eindringliche Manifest ja vorgelesen, Rechenschaftsbericht von Max Beckmann, wo er sagt, jetzt, 1920, muss man diese Vitalismusmaschine zähmen, ja, um das noch unter Kontrolle zu kriegen. Also das heißt, es war ein Schock über die Überbietung der euphorischsten Träume oder schlimmsten Albträume durch die Realität. Das war der große Schock. Und das ist psychotisch. Deshalb wird der Expressionismus tatsächlich psychotisch und er wird entsprechend bearbeitet von verschiedenen Seiten und dann gibt es die Ausweitungen. Aber in einem eigentlich emphatischen Sinne ist, meine ich schon, 1914 oder spätestens 1916 ist der Expressionismus vorbei. Ganz im Unterschied zum Futurismus, der provokativ ja bleibt, sagt Technoästhetik, Überbietung, Affirmation. Gut, ich würde gerne, ja.
Ist denn eigentlich das Ready-Made die Konsequenz aus dem Konstruktivismus? Also wenn man irgendwie dann die Wahrheit irgendwie der Form sucht, dass man dann wieder sagt, ja, die könnte ja auch in den Dingen selber liegen und dann also das Ding in die Bewegung stellt?
Nein, das würde ich nicht sagen. Man muss, es hat zwar vieles mit vielem zu tun in der damaligen Zeit, aber keineswegs tauscht sich alles mit allem aus in der Öffentlichkeit. Also Duchamp ist eine Parallelgeschichte. Die wird überhaupt nicht wahrgenommen vom Konstruktivismus, die spielt keine Rolle. Und auch noch nicht mal, obwohl er zum Kubo-Futurismus gehört, ist der dort präsent. Duchamp ist eigentlich überhaupt nicht präsent in dieser ganzen Angelegenheit, denn die ganzen Konzepte, die er vorlegt, die dann später deutlicher werden natürlich, das hat ja auch damit zu tun, seine Stunde ist eigentlich noch nicht gekommen. Zudem muss man wissen, also für ihn ist es eine Rite de Passage, er will noch malen, dann hört er auf damit. Er macht Konzepte über die Unmöglichkeit der bisherigen Kunst, er macht eine Meta-Kunst, die sich auf die Kunst bezieht. Und er will auch eine bestimmte Ironie, Meta-Ironie, Indifferenz und so weiter erzeugen. Und er tritt aber in der künstlerischen Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr auf. Ja, in dieser ganzen Zeit. Er hat eigentlich für sich einen Weg abgeschlossen, 1915. Er emigriert in die USA und er beschäftigt sich nur noch partiell mit europäischer Kunst oder mit eigener Kunst über lange Jahre. Das heißt, er gerät in Vergessenheit. Er wird erst oder bringt sich selber in Vergessenheit, so muss man sagen, und seine Konzepte werden erst sehr interessiert wahrgenommen durch die Exilöffentlichkeit nach 1936, 37, 38, ja. Die europäischen Kollegen, die dann in die USA fahren, die dann mit ihm diskutieren. Und er hat dann einen extremen Einfluss, zum Beispiel auf das Black Mountain College, das von Josef Albers geleitet wird, einem exilierten Bauhaus-Studenten, der Professor war am Bauhaus. Und dort wirkt er dann auf die Generation von John Cage, Merce Cunningham und anderen. Und im Zusammenhang mit diesen amerikanischen Richtungen wird er eigentlich dann in den 1950er, 60er Jahren richtig berühmt, auch in Europa. Also Duchamp ist eine Jahrhundertgestalt, die einen eigenen Weg geht in der Thematisierung der Kunst. Jetzt rein von einem äußeren Blick kann man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel die Readymades ja als konstruktive Kunstwerke beschrieben werden können, aber trotzdem bleibt dort etwas Hermetisches, nämlich das ganze Geheimnis der Kunst als Kunst, was nichts mit der Physikalität des Kunstwerks zu tun hat. Wohingegen die Konstruktivisten keine Hermetik wollten, sondern die stoffliche Organisation des Kunstwerks als solches in all seinen Elementen wahrnehmbar. Bei Duchamp war die Pointe aber gerade diese, dass die Behauptung der Kunst eben gar nicht auf der stofflichen Ebene lanciert worden ist mit den Ready-Mades, sondern mit etwas ganz anderem, nämlich mit dem ganzen nominalistischen System des Kunstgebäudes. Aber und Duchamp hätte nie, die Politisierung der Kunst hat ihn überhaupt nicht interessiert und die Utopie ins Leben einzuwirken auch überhaupt nicht. Das sind dann ganz andere Konzepte. Aber Berührungen in der damaligen Zeit gab es auch überhaupt nicht. Das Duchamp war vollkommen, also das war dann wirklich etwas irgendwo für ganz absonderliche kleine Zirkel, diese Art Kunst. Wohingegen die große Kunst an der Öffentlichkeit war zunächst das Getöse von Futurismus, Expressionismus und dann wirklich die Bemühungen des Konstruktivismus um Umgestaltung des Lebens. Und dazu würde ich Ihnen jetzt gerne, Sie merken, ich befinde mich ein wenig unter Zeitdruck, also selbstverordnetem Zeitdruck, muss ich sagen, das sind ja nicht Sie, die mich dazu zwingen, weil jetzt diese ausführliche Betrachtung des russischen Konstruktivismus helfen könnte, die anderen Konstruktivismen besser zu verstehen, möchte ich Ihnen den Detail vorführen, als die zweite, geografisch betrachtete und sachlich betrachtete, zweite Ausprägung der europäischen Konstruktivismen. Ich fasse die so zusammen, das ist nicht meine Erfindung, man tut das so, man tut auch gut daran, wenn man von Konstruktivismen redet, sagen wir, es gibt den russischen Konstruktivismus, der ja auch viele Positionen und Autoren hat, dann gibt es Destijl, also die Stilbewegung in Holland, und es gibt dann Bauhaus als historisch letzte, die dann auch Zusammenführungen betrieben hat dieser verschiedenen Positionen. Da gibt es auch personelle Synthesen. Ich hatte ja gesagt, radikal betrachtet ist dann 1922 der russische Konstruktivismus gesellschaftlich bereits entmachtet oder politisch gegängelt. Der Destijl beginnt 1917 als eine Programmkunst, als eine Manifestkunst, ohne historisches Ende, das man deklarieren könnte. Das hat dann nur sachliche Perspektiven und das Bauhaus beginnt ja dann 1919, also das ist mehr oder weniger alles zeitgleich, also es gibt hier, geht auch hier nicht um Prioritäten, aber das Bauhaus arbeitet ja dann bis 1933 und gerade ab 1926 bildet das Bauhaus so ein Ort der Bezugnahme auf die anderen Konstruktivismen, nicht zuletzt durch die Reihe der Bauhausbücher, in denen ja auch Destijl-Autoren Piet Mondrian, Theo van Duisburg publiziert werden mit eigenen Schriften, aber auch Malevich und Lissitzky zum Beispiel. Also das Bauhaus bildet dann so einen Ort der Verbindung unter diesen europäischen Konstruktivisten. Das werde ich dann das nächste Mal erörtern. Jetzt Destijl, also Stijl geschrieben, Destijl ab 1917 mit einer Zeitschrift an die Öffentlichkeit tretend. Und da gibt es ebenfalls eine Vorgeschichte visuell, die man zum Beispiel an Piet Mondrian verdeutlichen kann. Und jetzt endlich zu diesem Bild und zu dem nächsten. Also man macht in der Regel oft eine Reihe bei Mondrian, ich führe das Ihnen schnell vor und gehe dann zurück. Man ordnet die Bilder chronologisch und sagt, aha, sind noch Naturdarstellungen, Kompositionen, die sagen Bäume und man kann auch weiter zurückgehen. Ovalkompositionen, die selber Bäume genannt werden noch von Mondrian. Ich hätte Ihnen jetzt auch ikonografische und ikonische Bäume zeigen können. Also Mondrian beginnt ebenfalls gegenständlich und arbeitet in wenigen Jahren die damaligen Stile durch. Das beginnt bereits beim Symbolismus. Es gibt auch theosophisch inspirierte, sehr mythologische Bilder von Piet Mondrian im figurativen Bereich. Und dann gibt es diese Naturdarstellungen, Landschaften und dann gibt es die Bäume. Und bei den Bäumen macht man oft Folgendes, dass man die reiht zeitlich und einfach die Entstehungsjahre hintereinander reiht. Und dann auch unterstellt, dass der Prozess einer Purifikation, einer Reinigung der Formen schließlich bei diesem Bild mündet. Das ist so eine übliche Reihe. Sie finden das in fast jeder Gesamtdarstellung Mondrians, ein Erklärungsversuch, wie es zu dieser großen Abstraktion kommt. Natürlich würde man nicht behaupten, die ergäbe sich einfach induktiv, aber es ist trotzdem naheliegend, offensichtlich aus dieser Optik zu meinen, dass die Genealogie eines Künstlers ein graduelles Wachsen ist, anhand von immer stärkeren Bearbeitungen, in denen sich dann eine Idee des Neuen herausschält. Also wenn man sagt, die Genealogie erklärt dann die Brechung, die dieses Bild gegenüber den Vorangehenden doch motiviert. Gut, ich will mich jetzt hier nicht allzu groß äußern dazu. Ich will nur sagen, diese Auffassung ist natürlich extrem problematisch. Selbst wenn sie eine visuelle Plausibilität hat, merkt man ja immer noch, dass in dieser Reihe die Differenz des reinen Bildes zu den vorangehenden viel größer ist als die Gemeinsamkeiten. Das Zweite ist, dass man einen Fehler macht, wenn man meint, so etwas entwickelt sich jetzt nur an der Darstellung.
Also das heißt, die Darstellung des Dargestellten, das ändert sich, bis es dann zu einem neuen Thema kommt. Eigentlich liegt eine philosophische Bemühung drunter. Wenn man überhaupt eine Logik will, dann heißt das, dass es tatsächlich hier genau der suprematistische Prozess ist, nämlich die Winkelchen der Natur zurückzudrängen zugunsten einer Darstellung der reineren Formen. Also genau das, was Malevich sehr stark in Bezug auf die Farben setzt, wäre hier ein Bemühen zu sagen, das Bild hat eine eigene Logik. Hier soll man sagen, gut, das sind so kubistische Anklänge, die sind auch übrigens gar noch nicht mehr in der Zeit wirklich rezent. Ja? Das kommt ja einige Jahre später bei Mondrian. Er verarbeitet alle möglichen Einflüsse. Bei Malevich haben wir das ja auch gesehen, dass er durch diese Stile hindurchläuft. Ja? Außer, dass er noch einen Bezug zur Folklore beibehält. Und Mondrian arbeitet sich einfach an allen neuen Ismen ab, die seit 1890 in der westeuropäischen Kunstproduktion vorgelegt werden. Letztlich beginnt das vor der Geburt oder vor der Arbeitsbiografie ja in Westeuropa beim Impressionismus, bei der Zergliederung des Sehens. Dann kommt eben der Kubismus, das heißt die Zerstörung der Räumlichkeitsillusion, das Wegbringen der Malerei von der Darstellung des Dreidimensionalen, also die Überwindung einer bloßen Täuschungsabsicht im Visuellen, ja, was eine Leistung der Kubisten gewesen ist, dass man die Fläche wieder zu einer Fläche macht und weggeht von der Raummetaphorik. Dann kommt bei Mondrian in dem Fall nicht Futurismus vor im Sinne der Dynamisierung der Energiefelder und so weiter, sondern es ist dann die Ausprägung, das ist natürlich klarerweise auch wieder ein Bild, das sich auf den internationalen Kubismus bezieht, zu dem ich in diesem Semester einfach deshalb nichts sage, weil der Kubismus zwar in gewisser Weise eine Brechung ist, aber keine Setzung und keine Expansion, sondern eine Analyse. Der Kubismus ist nichts anderes als eine künstlerisch vorgetragene Analyse einer künstlerischen Darstellungskonvention. Und das ist sehr, sehr bedeutsam gewesen, weil dadurch neue Ikonografien eingeführt werden, also die ersten Realitätsfragmente der Collagen und so weiter. Das heißt, methodisch auch erläutert, wenn ich hier nichts über Kubismus sage, heißt das nicht, dass er nicht wichtig wäre. Ich halte ihn für extrem wichtig, aber nicht für unser Thema. Das ist halt eine Einschränkung, die damit zu tun hat. Also kommt er indirekt vor, zum Beispiel als eine Durchgangsphase in der Entwicklung plastischer Wertigkeiten bei Mondrian jetzt zum Beispiel. Gut, aber was geschieht eigentlich dann wirklich, wenn ein solches Bild in reiner Form entsteht? Auch wenn jetzt dieses ein Bild ist von 1936, also 20 Jahre später, aber der Typus solcher Bilder existiert ja seit 1915 bei Mondrian. Also Kennzeichen ist, Mondrian ist Teil einer Bewegung. Diese Bewegung nennt sich der Stil. Das ist sehr klug und sehr präzise. Der Stil. Jetzt könnte man sagen, ja, ein Stil. Nein, eben der Stil im Singular. Und Stil jetzt nicht einfach als Äußerlichkeit verstanden, sondern als ein philosophischer Entwurf. Es wurde eine Zeitschrift gegründet, es gab eine Künstlerkooperation und wir wissen, es gab ja dann auch Querelen in dieser Künstlerkooperation in den 20er Jahren, die sich übrigens entzündeten am Anspruch oder seiner Zurückweisung, solche Gestaltungsmuster jetzt auf die Lebenswelt zu übertragen. Das kann ich Ihnen auch gleich zeigen, weil hier die Bildorganisation ein bisschen anders funktioniert. Wir kennen dann diesen Typus der Bilder von Mondrian. Ach so, das war noch etwas anderes. Das kommt noch. Aber wenn wir bei der Gebrauchsgestaltung bleiben, ja, also das wäre jetzt der Stuhl von Riedfeld, ist eine Übertragung. Ich werde übrigens die Namen und die Literaturlisten dann nochmal austeilen, gegen Ende des Semesters. Also ich will jetzt die Namen hier nicht buchstabieren, aber Sie kriegen dann nochmal ein Blatt, wo das draufsteht. Ein Stuhl von Riedfeld. Übrigens bis heute umstritten, ob man darauf überhaupt sitzen kann, in irgendeinem ergonomisch-organisch zuträglichen Sinne. Es ist eine Manifestation, Übertragung dieser Prinzipien auf Lebenswelt, also Stühle. Oder Ingenieurs, Möbel und so weiter. Oder auf Häuser. Ja? Auf Architektur. Also die Frage, ob man mit diesen elementaren Gestaltungsprinzipien eben einen Stil der Lebensgestaltung entwirft. Jetzt fahre ich zurück. Dann haben Sie so das ganze Spektrum. Und nun gibt es verschiedene Auffassungen dazu. Mondrian war ein vehementer Gegner der Übertragung
dieses Stils auf Lebenswelt. Das ist übrigens sehr typisch. Wenn ich das als Programmbild wählen dürfte, bei Mondrian, um etwas zu erklären, dann dieses, weil das ist eine Aufnahme aus seinem Atelier in Paris aus den 1930er Jahren. Es wäre übrigens interessant, andere Aufnahmen zu sehen. Es stehen nämlich Tonet-Möbel im Atelier von Mondrian, nicht die Stühle von Rietveld, also so diese historistischen Möbel, die durchaus Vergewaltigung von Formen, organismische Anklänge und so weiter beinhalten. Das ist etwas, wo Mondrian ja in seiner Philosophie sich dagegen geäußert hat. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, ist dieses Detail, was Sie jetzt hier nur glauben dürfen, aber nicht sehen können wirklich. Das ist eine Vase mit einer Blume drin und diese Blume ist weiß angemalt von Mondrian. Das hat er immer gemacht. Blumen kamen ihm nur ins Atelier, wenn sie bemalt wurden. Das heißt, wenn sie nicht natürliche Gewächse waren, sondern wenn sie denaturiert waren. Also denaturiert, er redet auch von Denaturierung. Jetzt aus welchem Grund? Das ist eigentlich das philosophische Rätsel. Und jetzt gehen wir zurück auf die Bilder, darauf komme ich noch, also zum Beispiel auf dieses. Natürlich können Sie auch eine Referenz aufbauen und sagen, man muss das gar nicht strapazieren, ist das noch eine Darstellung oder auch wieder eine Inkorporation? Das ist ja übrigens sehr, sehr delikat gemalt, technisch sind die Bilder extrem delikat von Mondrian, weil das nämlich nicht einfach Flächen auf Grund sind, sondern das sind ausgesparte Flächen, die jeweils nur einmal mit der Farbe bemalt sind, die sie auch enthalten. Auch das Schwarz. Ja? Also da ist nichts übermalt, das war ganz wichtig und das war eine sklavische Präzision im Malen, angeblich ohne Schablonen, aber das erwähne ich jetzt nur in Bezug auf das Technische, das war Mondrian extrem wichtig. Universale Prinzipien der Gestaltung anzuwenden, die nur aus wenigen Elementen bestehen. Und natürlich ist das konstruktivistisch, weil man die Elemente sofort sieht. Man sieht, aha, keine rechten Winkel, nichts Rundes und so weiter. Auch die Farbpalette ist extrem eingeschränkt. Hier gibt es übrigens auch wieder Bezüge zu Kandinskys Farbtheorien, aber durchaus eigenständig. Also universale Farben waren für Mondrian Rot, Gelb, Blau. Und dann gab es zwei universale Nichtfarben, Weiß und Schwarz. Und dieses Weiß und Schwarz taucht als Fläche auf, das Schwarz als Gitter. Ist aber auch Farbe und ist auch Fläche. Und dieses schon Universal, was bei Mondrian immer wieder vorkommt, ist offensichtlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Und deshalb liest man jetzt auch mit Gewinn die vielen Texte, die Mondrian geschrieben hat, zum Beispiel in dieser Zeitschrift De Style oder in späteren Publikationen, auch in seinem Buch, das 1925 in der Reihe der Bauhausbücher herauskommt, Was ist der neue Stil? Zunächst wird der neue Stil mit dem Schönheitsbewusstsein in Verbindung gebracht. Das klingt noch traditionell, aber man merkt, die Schönheit ist eher platonisch gedacht als bürgerlich. Also Schönheit nicht im Sinne der Ästhetik der Empfindungen, sondern einer Ontologie. Schön sind universale Formen. Schön ist nicht, was als schön empfunden wird, sondern schön sind universale Formen. Platonische Prinzipien der Universalität. Es geht darum, dass diese neue Kunst den modernen Menschen empfänglich macht für das Neue in der bildenden Kunst. Und dann sagt er auch, sie will der archaistischen Verwirrung, dem modernen Barock, die logischen Prinzipien eines reifenden Stils entgegensetzen, der sich auf reine Beziehung von Zeitgeist und Gestaltungsmittel gründet. Immer wieder kommt dieses Wort Reinheit oder das wirklich Moderne. Der wirklich moderne, bewusste Künstler ist derjenige, der mit universalen Anschauungsformen arbeitet, mit universalen Prinzipien. Der moderne Mensch als Einheit von Körper, Seele und Geist verändert sein Ausdrucksbewusstsein und seine Ausdrucksformen. Und es geht darum, an die Stelle des Äußerlichen eine Vertiefung des bewussten Innerlichen zu setzen, nämlich, was er sagt, die reine Gestaltung des menschlichen Geistes. Deshalb kann, jetzt lese ich aus einem Aufsatz, die in der ersten Nummer des ersten Jahrgangs der Zeitschrift De Style 1917 in Delft erschienen ist, unter dem Titel Die neue Gestaltung in der Malerei. Also programmatisches Manifest. Aber die Kunst ist selbstverständlich nicht Illustration dessen, was Mondrian sagt, sondern umgekehrt. Er hat anhand der Malerei philosophische Entdeckungen gemacht und diese Malerei inkorporiert diese philosophischen Entdeckungen. Deshalb funktioniert das ja auch nicht mit der Herleitung der Genealogie. Im Übrigen ist das, wenn ich doch einen Satz dazu sagen darf, zum wissenschaftstheoretischen Prinzip, die Rückführung von etwas Reifem reinem, genealogisch späterem auf eine Entwicklungsreihe ist immer extrem problematisch. Kann man wirklich aus der Genealogie solcher Formen die Bedeutung dessen, was später entsteht, herleiten? Kann man das induktiv machen? Findet man, kann man sagen, überweglassen? Ist es ein Abstraktionsprozess? Und Sie merken sofort, nein, das kann es nicht sein. Es ist ein synthetischer Prozess, der zu einer solchen Form führt, unabhängig davon, was der Maler vorher gemacht hat. Und ich habe Ihnen jetzt ja nur diese baumartigen Lineaturen gezeigt, um Ihnen ein plausibles Bild vor Augen zu stellen, was Mondrian meinte mit Denaturierung oder Zurückdrängen der Natur. Wenn ich symbolistische Bilder nehme von Mondrian, also die wirkliche, also so wie theosophisch, also nahe am anthroposophischen Kitsch schon gemalt, wenn ich das so sagen darf, populäre symbolische Form Sonne und Aufgänge und Strahlen und leuchtende religiöse Gestalten und so weiter, ganz seltsame Bilder, dann von denen führt ja eh kein Weg zu so etwas. Aber eigentlich ist es auch ein absolut falsches Prinzip, dass man das Spätere aus der Entstehungsgeschichte in der Abfolge der Stufen des Früheren herleitet. Es ist natürlich umgekehrt. Das reife Modell eines Späteren wirft ein analytisch viel reicheres Licht auf das Frühere. Aber das Spätere entsteht nicht aus dem Früheren. Das ist eine Die Geltung, die Struktur, die Bedeutung, die Aussagekraft, die ein vollkommenes Modell eines späteren hat, hat mit der Genealogie in dieser Weise nichts zu tun. Umgekehrt erklärt sich die Genealogie aus dem Suchen dessen, was im späteren zu einer Synthese wird. Also darauf lege ich großen Wert. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Karl Marx zitieren, aber der hat in Bezug auf die Ökonomie sich ebenfalls mit solchen Theorieproblemen auseinandergesetzt, ob man spätere Gesellschaftsmodelle aus früheren ableiten kann oder ob es nicht so ist, dass die späteren die früheren verändert in der Genealogie erscheinen lassen. Und dann hat er gesagt, der Schlüssel zur Anatomie des Affen ist der Mensch, nicht umgekehrt. Also ist mir jetzt egal, Mensch, Affe, also das höher entwickelte Wesen ist das Modell zur Analyse der früheren Stufen und nicht umgekehrt. Also, sonst würde man Geltung mit Genesis gleichsetzen. Entstehung gleich Geltung. Das ist das, was man versucht bei Mondrian und das funktioniert nicht. Es scheint eher so zu sein, dass sich ein philosophisches Gebäude bei Mondrian entwickelt, parallel zu seiner Malerei und dass er das in der Malerei auch entsprechend analysiert. Und natürlich sind das alles universale Konstellationen, die elementar sein sollen mit Rhythmus, Bezug, Spannungsverhältnissen, Komposition. Und Kennzeichen der Bilder ist ebenfalls, dass das Bild natürlich sich am Rande nicht begrenzen lässt. Ja? Also das heißt, man merkt, das ist so eine Art Modell, das geht jetzt in alle möglichen Richtungen entsprechend weiter. Also diese Einheit des Menschen, Körper, Seele, Geist und so weiter, das hat jetzt mit folgenden Überlegungen zu tun, die Mondrian parallel zu diesen ersten reinen Bildern auch so beschreibt. Die neue Gestaltung, und er redet auch von Neoplastizismus und übrigens redet er auch von sozialer Plastik, ja? Was dann später Joseph Beuys übernehmen wird. Das ist schon ein Ausdruck, den Mondrian braucht, soziale Plastik oder Neoplastizismus. Die neue Gestaltung kann nicht in den natürlichen konkreten Vorstellungen erscheinen, die auch bei universaler Sicht immer noch mehr oder weniger auf das Individuelle hinweisen und das Universale in sich verbergen. Sie kann sich nicht hinter dem verstecken, was das Individuelle kennzeichnet, hinter natürlicher Form und Farbe. Sie muss vielmehr in der Abstraktion von Form und Farbe zum Ausdruck kommen. Die neue Gestaltung ist also eine ästhetische Entdeckung der universalen Prinzipien und mit den universalen Prinzipien meint er jetzt nicht einfach äußerliche Darstellungsmittel, er meint nicht Dekorum und er meint nicht Ornament, sondern er meint eine innere philosophische Bewegung von Natur. Das heißt, die Natur als erzeugende Natur in ihren universalen Prinzipien erfahren können. Die Bilder sind wieder auch hier Inkorporationen eines Naturverständnisses, also ein Sichtbarwerden der Natur im Medium des Bildes. Und die Philosophie, die verwendet wird oder die also beschrieben wird, die aber auch eine ästhetische Erfahrung sein soll, die wird auch von anderen Autoren dieser Desteilgruppierung in diesen verschiedenen Heften, vier pro Jahr seit 1917, immer wieder beschrieben. Zum Beispiel sehr deutlich bei Jakobus Johannes Peter Oud, einem Architekten,
der 1917 ebenfalls bereits schreibt Folgendes. Paradox ausgedrückt könnte man sagen, der Kampf des modernen Künstlers sei ein Kampf gegen das Gefühl. Der moderne Künstler strebt nach dem Allgemeinen, während das Gefühl zum Besonderen führt. Das ist so etwas wie ein Glaubenssatz. Es geht darum, das Individuelle dem Allgemeinen unterzuordnen und zu sehen, dass die individuellen Elemente erst in allgemeiner Form zu ihrer Erfahrung wirklich kommen. Und das sagt auch das erste Manifest der Gruppe d'Estaing, das aber nicht in der ersten Nummer der Zeitschrift erschienen ist, sondern erst im zweiten Jahr, nämlich 1918, folgendes. Ein ganz kurzes Manifest, in dem sehr klar geäußert wird, und ein relativ kurzes Manifest, ich lese es nicht ganz vor, folgendes. Erstens, es gibt ein altes und ein neues Zeitbewusstsein. Das Alte richtet sich auf das Individuelle, das Neue richtet sich auf das Universelle. Der Streit des Individuellen gegen das Universelle zeigt sich sowohl in dem Weltkrieg wie in der heutigen Kunst. Der Krieg destruktiviert die alte Welt mit ihrem Inhalt, die individuelle Vorherrschaft auf jedem Gebiet. Die neue Kunst hat das, was das neue Zeitbewusstsein enthält, ans Licht gebracht, gleichmäßiges Verhältnis des Universellen und des Individuellen. Also Balance, Ausgleich zwischen diesen Kräften, das ist die neue Kunst. Und die neue Kunst drückt einen Zivilisationswandel aus, der auch aus dem Scheitern des Krieges als Bemühung, als Kampf hervorgeht. Insofern ist natürlich diese Kunst anti-expressiv. Von Anfang an und auch anti-expressionistisch tatsächlich als solches gemeint. Es geht gegen die Vorherrschaft des Individualismus und der Willkür. Und wenn man die Schriften von Mondrian liest, eben auch dieses Buch Neue Gestaltung, so heißt das Bauhausbuch von 1925, Bauhausbuch Nummer 5, dort denkt er die ganzen Stilentwicklungen durch im Hinblick eben auf diese Ansprüche des Universellen. Es geht um die Äquivalenz der beiden Aspekte des Lebens, des Individuellen mit dem Universellen. Und das ist eine Konstruktion, das sagt er auch, der Weg der neuen Gestaltung ist eine Konstruktion. Also er bezieht sich ausdrücklich auf das Projekt Konstruktivismus oder mindestens das Projekt Konstruktion. Begrenzende Form erzählt immer etwas, sie ist beschreibend. Solange sie bevorzugt wird, herrscht der individuelle Ausdruck. In der rein gestaltenden Komposition ist das Unveränderliche ausgedrückt durch das Universalgestaltungsmittel, den absoluten Gegensatz, horizontale und vertikale, rechtwinklig, sie schneidend und durch die nichtfarbigen Flächen, schwarz-weiß-grau. Die neue Gestaltung bedient sich dabei des Veränderlichen, Natürlichen, das sind variable Maßverhältnisse, Rhythmus, das Verhältnis von Farben und das Verhältnis von Farbe und zu Nichtfarbe. Das wäre also der individuelle Teil, wie sich diese universalen Gestaltungsmittel jeweils konkret in einer Gestalt zueinander verhalten. Ja? Also Universalität der drei Grundfarben, Universalität der drei Nicht-Grundfarben oder der Grund-Nicht-Farben, wie immer Sie wollen, schwarz-weiß-grau. Und das Verhältnis jeweils, wie die Flächen sind, was es für einen Rhythmus bildet, das wäre das Individuelle. Und jetzt geht es nicht, will das deutlich sagen, es geht nicht um die Anwendung einer Darstellungsdoktrin. Es geht bei Mondrian nicht um Äußerlichkeiten, um Ornamente. Es geht ihm auch gar nicht um die Bilder, weil er der Überzeugung war, das, was in seinen Bildern zum Ausdruck kommt, das wird irgendwann in die Kulturentwicklung eingehen. Und wenn das der Fall sein wird, also wenn die expansiven Künste sich mit dem Leben vereinigen, Neoplastizismus, dann werden diese Kräfte im Leben selber konstruktiv werden und es bedarf dann keiner Kunst mehr. Also es bedarf dann keiner Bilder mehr. Mondrian ging davon aus, dass seine Bilder durch die Kulturentwicklung integriert werden und verschwinden werden als Bilder von Mondrian, nämlich als individuelle Leistungen. Die sind dann gar nicht mehr notwendig, sie müssen gar nicht erinnert werden. Und deshalb war er dagegen, das finde ich sehr interessant, er war expansiv, er dachte, in der Kunst gibt es ein philosophisches Medium einer Entwicklung, die in der Zukunft zum Ausdruck kommen wird, aber die Kunst soll nicht das Leben verändern, ausdrücklich explizit. Ja, sie soll nicht das Leben nach diesen dogmatischen Stilvorstellungen umbauen. Es ging um etwas anderes, es ging um ein philosophisches Verständnis von etwas, was in der Entwicklung sichtbar wird. Also Mondrian hat ganz bewusst sich skeptisch geäußert gegen jeden utopischen Handlungsanspruch durch die Künste oder seitens der Künste. Insofern hatte er natürlich entsprechende Streitigkeiten, nicht nur mit seinen eigenen Leuten, die dann meinten, diesen Stil als Muster der Gestaltung anwenden zu sollen, sondern natürlich auch mit allen politisierten Künstlern, die sagten, jetzt ist aber die Aufgabe des Künstlers, in die Gesellschaft einzuwirken. Hätte Mondrian gesagt, nein, es ist die Aufgabe der Kunst, sich so philosophisch zu radikalisieren, dass in ihr selber eine Kulturentwicklung sichtbar wird, die ohnehin auf die Integration der Künste hinausläuft. Das muss aber nicht durch die Künste gemacht werden, das muss die Kunst machen. Also das ist vielleicht das Wichtigste. Und jetzt gibt es einen ganz typischen Rekurs auf die Philosophie von Baruch de Spinoza aus dem 17. Jahrhundert, den ich für extrem bedeutsam halte, und will das kurz begründen, auch wenn wir hier überhaupt nicht Zeit haben, uns dem wirklich angemessen zu nähern. Aber erstmal ist der Anspruch eben der, dass man sagt, das Universale und die Balance mit dem Individuellen, das macht frei. Und die Denaturierung heißt Entemotionalisierung und heißt gerichtet gegen die Affekte. Es geht um eine transformierte Natürlichkeit durch die Kunst und es geht nicht um eine vorliegende Natürlichkeit. Theo van Doesburg schreibt ebenfalls 1900, also nicht ebenfalls, sondern 1923, ebenfalls in der Zeitschrift Des Styles folgenden kurzen Merksatz: Die Kunst ist eine geistige Tätigkeit, die das Ziel verfolgt, die Menschen aus dem Lebenschaos der Tragik zu erlösen. Also das war die Auffassung. Affekte sind Fremdbestimmungen, Individualität ist nicht begriffene Geistigkeit. Jetzt können Sie sagen, gut, hat auch noch etwas vielleicht mit dem Calvinismus zu tun als einer Tradition. Aber philosophisch ist das extrem interessant, wie Mondrian das sagt. Es ist Aufgabe der Kunst, eine klare Erkenntnis der Wirklichkeit auszusprechen. Eine klare Erkenntnis. Spinoza hat gesagt, je vollkommener ein Ding ist, desto mehr Realität hat es. Und folglich ist es umso mehr tätig und umso weniger leidend. Das heißt, die Vollkommenheit der Dinge, das ist die Tätigkeit, das Tätigsein. Und die Unvollkommenheit ist das Erleiden oder umgekehrt, das Leiden inkorporiert die Unvollkommenheit. Und das müsse man philosophisch bekämpfen. Und philosophisch bekämpfen kann man das durch Einsicht. Und dazu hat Spinoza eine Philosophie formuliert, die zum Radikalsten gehört, was in der europäischen Neuzeit gedacht worden ist und was übrigens wesentlich weiter und in andere Richtungen führt als René Descartes, wenn ich das so sagen darf. Auch wenn das jetzt anmaßend tatsächlich ist, dass unsereins in der Weise über Gestalten redet, aber gerade die übliche Rezeption von Descartes, die davon ausgeht, dass es zwei Substanzen gibt, mit allen Problemen, die seither auch die Maschinentheorie begleiten, ja, sind die Maschinen jetzt beseelt oder nicht beseelt, das hängt ja alles nur von diesem kartesianischen Dualismus ab, dass man meint, es gibt zwei verschiedene Substanzen. Das eine ist nur ausgedehnt und das andere ist Bewusstsein. Und wie koordiniert man diese beiden? Das sind alles kartesianische, metaphysische Früchte unserer Kulturentwicklung. Jede Maschinentheorie hängt vom kartesianischen Prinzip ab. Und ich wundere mich wirklich, dass man nicht auf Spinoza zurückgeht. Aber es wundert mich auch wieder nicht, weil das furchtbare, ich sage die furchtbare Klarheit von Spinoza, hängt eben daran, dass er einen Pantheismus entwickelt, in dem es nur eine Substanz gibt. Diese Substanz kann man Gott sagen oder Natur, und er sagt ja, Gott sei die Natur. Und alles, was es gibt, Bewusstsein, Ausdehnung, sind wie Inkorporationen von Modi oder Attributen dieser einen Substanz. Und das führt übrigens dazu, dass er den Gegensatz zwischen Freiheit und Determinismus negiert, Spinoza. Er lässt ihn nicht gelten, weil er sagt, die Unterscheidung zwischen Fremdbestimmung und Selbstbestimmung ist eine reine Illusion und die Unterscheidung zwischen etwas, was determiniert ist und etwas, was angeblich frei ist, ist ebenfalls nur Ausdruck einer unreifen philosophischen Betrachtung. Und das Ganze hat eine Radikalität, die auch in einer extrem eigenwilligen Architektur seiner Schriften zum Ausdruck kommt. Und darin ist eben in dieser Weise eine Denaturierung, wie sie Mondrian dann teilt, ebenfalls beschrieben im Hinblick auf, was universale Schönheit, universale Natur sein kann. Und dazu gibt es das berühmte Buch von Spinoza, das man auch wirklich selbsttätig lesen kann im Übrigen.
allerdings geduldig und langsam, und das heißt die Ethik. Und das hat einen Untertitel More Geometrico, also eine geometrische Ethik, und das ist geschrieben wie ein Mathematiklehrbuch, nämlich in Axiome, Voraussetzungen, Lehrsätze mit den Beweisen und den Konsequenzen. Und darin ist eine Theorie, die beschreibt einen psychophysischen Parallelismus, der zum überzeugendsten gehört, was je zum Thema Leib und Seele überhaupt geschrieben worden ist. Und das müsste man auch den Neurologen heute mal sagen, die verzweifelt auf der Suche nach dem Bewusstsein sind im Gehirn. Auch eine Figur, von der ich meine, sie hänge wirkungsgeschichtlich nur am Kartesianismus. Also Spinoza ist eine der großen zu entdeckenden Figuren. Möchte Ihnen das kurz noch etwas näher bringen, also mit allem Respekt, aber lesen Sie mal dieses Buch, das Ethik heißt, interessanterweise aber eine Erkenntnistheorie ist über die Welt, More Geometrico in mathematischen Lehrsätzen aufgebaut, aber nicht mit mathematischen Formeln, sondern nur in der Art und Weise. Spinoza ist auch einer der wenigen Philosophen, die versucht haben, ihre eigenen Überzeugungen in einer methodischen Weise so zu gliedern, dass er sich Rechenschaft ablegt darüber, welche Sätze sind herleitbar aus Grundsätzen, welche Sätze sind beweisbar und welche sind nicht beweisbar. Und die nicht beweisbaren Grundsätze seiner Philosophie stellt er auf zwei Seiten dem Buch voran. Das heißt, wenn Sie diese zwei Seiten für sich für plausibel finden und dann durchs Buch gehen, werden Sie extreme Entdeckungen machen, die zum Teil auch unliebsam sein können, weil die immanente Widerlegbarkeit ist dann eigentlich nicht mehr möglich. Es zwingt Sie aber niemand dazu, diese ersten zwei Seiten zu akzeptieren. Sie können eine andere Philosophie entwickeln. Und diese Freiheit ist doch wirklich für das 17. Jahrhundert außergewöhnlich, und ich möchte Ihnen Spinoza über seine Lebensgeschichte ein wenig näher bringen. Natürlich ist das jetzt auch schon, wird er auch schon gehandelt als ein skurriler Mensch, der versucht hat in seinem Leben, und das merkt man jetzt mit Mondrian, das geht eben sehr nahe daran, da gibt es auch sicher eine regionale Geschichte über mehrere Jahrhunderte, das hat nämlich etwas mit Amsterdam und den Niederlanden zu tun, durchaus. Spinoza wird in Amsterdam geboren, 1632, er stirbt dann in Den Haag 1677, also im Alter von 45 Jahren. Zu seinen Lebzeiten erscheint ein einziges Buch unter seinem Namen, nämlich eines über René Descartes. Und ein zweites erscheint anonym, der theologisch-politische Traktat. Das ist eines der wichtigsten Bücher für Staatsrecht. Und ich meine auch mit Blick darin, dass hier sehr viel Wesentlicheres ausgesagt wird über die Konstruktion von staatsrechtlichen Verhältnissen unter den Völkern als im heutigen EU-Vertrag, aber das ist eine andere Geschichte. Der hat extrem gewirkt, aber den hat er unter einem anderen Namen veröffentlicht, und alle anderen Schriften sind später anonym herausgegeben worden von Freunden. Also Entschuldigung, anonym ist der theologisch-politische Traktat gewesen. Als zweites Buch, das zu seinen Lebzeiten erschienen ist, aber nur eines unter seinem Namen, 1664 über Descartes, und eben die anderen Schriften wurden nach seinem Tode herausgegeben. Im Todesjahr noch erschien die Ethik, von der ich jetzt geredet habe, More Geometrico, nach geometrischer Methode dargestellt, die allerdings 15 Jahre früher ungefähr geschrieben worden ist und dann in seinem Todesjahr erscheint, also nach seinem Tod, aber durchaus von ihm noch geplant war. Jetzt das Besondere ist diese unglaubliche Heiterkeit und Vitalität und Serenität, in der Spinoza seine Philosophie beschreibt. Das hat schon etwas Besonderes. Also ich kann Ihnen sagen, es ist ein geistiges Abenteuer, diese Ethik zu lesen, und es geht auch ohne philosophische Fachkenntnisse, wenn man sich einlässt auf das, was dort erörtert wird. Und eben die wesentliche Theorie, wenn es nur eine Natur gibt, dann ist auch Geist, Leib, sind nicht zwei Essenzen des Menschen. Ja? Und nur wenn man glaubt, es seien zwei Essenzen, muss man ja das Bewusstsein im Gehirn suchen. Wenn man sagt, Bewusstsein, Geist, Leib sind alles Modifikationen derselben Substanz, hat man das Problem nicht, sondern dann ist die Frage der Wechselwirkung. Und Spinoza beschreibt die erste philosophisch voll entfaltete Theorie des sogenannten psychophysischen Parallelismus, das heißt eigentlich einer psychosomatischen Medizin, einer psychosomatischen, somatopsychischen Körper-Geist-Seelenlehre. Brillant, präzise. Und er muss ein Extrem, es gibt nicht sehr viele, sagen wir, biografische Zeugnisse. Er hat sehr asketisch gelebt, aber es gibt einige Eigenheiten, die bemerkenswert sind. Amsterdam war im 17. Jahrhundert eine der liberalsten Städte in Europa. Darin gab es eine sehr starke jüdische Gemeinde, die sehr wichtig war, sehr progressiv, eine geistige Elite und eigentlich so die liberale Insel in der liberalsten Stadt damals in Europa existiert hat. Spinoza erhält in Amsterdam eine biblisch-talmudische Ausbildung der jüdischen Gemeinde, hat aber schon früh das Studium der Scholastik, der zeitgenössischen Naturwissenschaften, der Mathematik und dann eben der gesamten Schriften Descartes betrieben. So hat man damals ja studiert, man hat Werke von Philosophen gelesen. Und dann ist aber das Interessante, es muss öffentliche Auftritte von ihm gegeben haben als junger Mann, und da ist etwas ganz Seltsames passiert. Das extrem Skandalöse ist wirklich eine Verfemung. Er ist nämlich 1656 wegen religiöser Irrlehren mit dem Bannfluch der jüdischen Gemeinde belegt worden. Und das ist extrem selten. Das ist eigentlich ein Unikat, dass die jüdische Gemeinde Amsterdam jemanden verflucht. Ja? Man muss sich das in der ganzen Drastik klar machen. Spinoza zieht sich zurück, er lebt übrigens vom Linsenschleifen, das war sein Beruf, er schleift Linsen für die optischen Geräte der damaligen Zeit, er ist ein hochspezialisierter Handwerker. Er ist dann in einem Diskussionskreis drin, er zieht dann natürlich von Amsterdam weg, nach Vorburg, bei Den Haag und dann nach Den Haag. 1673 bekommt er, aufgrund der mündlichen Berichte, er hält sich in einem Zirkel aus des Staatsmannes Jan de Witt, der sich auch auf ihn bezieht, und er erhält angeboten vom Herzog für die Universität Heidelberg eine Professur 1673, und er sagt, er lehnt diese Professur ab. Es gibt einen wunderbaren Brief, wo er beschreibt, an diesen Herzog schreibt und sagt: Selbst wenn Sie der liberalste Mensch der Zeit sind, Sie können mir meine Freiheit nicht garantieren. Ich kann das Angebot nicht annehmen. Ich will ein freier Mensch bleiben. Ja? Und das praktiziert er mit eben diesem Schleifen der Gläser. Er steht mit Gelehrten in Verbindung, mit Leibniz zum Beispiel, Huygens, Boyle. Und er stirbt dann relativ jung und seine Hauptschriften kommen dann später heraus. Und da zeigt sich die ganze Kontur. Für ihn ist Gott die einzige unendliche Substanz. Gott und Natur sind identisch. Es ist ein vollkommener Pantheismus. Es gibt unendlich viele Attribute, wo die Substanz sich inkorporiert. Und die Menschen können nur zwei erkennen, die Denkwelt und die Ausdehnungswelt. Aber es gibt sehr viele andere Attributierungen. Aber diese beiden Attribute sind in der Gottnatur identisch. So dass dann er eben auch sagt, das Denken ist insofern die Ordnung und Verknüpfung der Ideen, so wie die Ordnung und Verknüpfung der ausgedehnten Dinge diese Substanz eigentlich wiedergibt. Insofern ist Realität und Vollkommenheit dasselbe, wie Freiheit und Determinismus dasselbe ist. Man kann sich aber einbilden, dass man frei sei und leidet dann unter dem Determinismus. Und jetzt kommen die Affekte ins Spiel. Und das ist etwas ganz Besonderes. Für Spinoza war der Affekt eine ontologische Einschränkung der realen Vollkommenheit. Das heißt eben eine Trübnis, eine Betrübnis auch dann tatsächlich. Und so taucht das bei Mondrian auf, ungebrochen. Also Mondrians Philosophie ist hier reinster Spinozismus, weil er sagt, es ist nur eine Illusion, die wir uns machen, wenn wir uns vereinzeln, singularisieren, partikularisieren und im Zustand des Leidens dann an unserer eigenen Unvollkommenheit im Grunde scheitern, weil wir die Balance nicht sehen können. Deshalb geht es um die Tugend dieses allgemeinen Verstehens, und es ist nicht so, wenn er von rationaler Psychologie spricht, dann es ist nicht so, dass er das Irrationale leugnet. Für ihn ist alles denkmöglich und real möglich. Das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb man ihn verflucht hat, weil die Anwendung genau dieses Prinzip ist ein extrem heiterer Partikularismus, aber er sagt einfach, wenn ihr nicht verstehen wollt, wie eure Affekte beschaffen sind, wenn ihr euch weigert, quasi dieses zu verstehen, dann werdet ihr eben tatsächlich leiden darunter, dass ihr hier in Affekten lebt. Das ist aber auch wieder eine philosophische Entscheidung, die man treffen darf. Es gibt keine übergeordneten Dogmen. Es ist aber eben so, dass das Affektive, also das Individuelle, eben Leiden schafft. Und eigentlich ist das Ideal die Ruhe, die Ausgeglichenheit einer Kontemplation.
Und das, was mit Affekten zu tun hat, sind eben verworrene Ideen, noch nicht richtig verstandene Ideen. Man versteht dann eben auch den Körper noch nicht richtig, wenn man mit den verworrenen Ideen der Affekte beschaffen ist. Also da gibt es einen ganzen Teil in dem Buch vom Ursprung und der Natur der Affekte, der extrem modern und extrem gut zu lesen ist. Also das ist Mondrians Philosophie, Universalität als Balance, Erkenntnis des Unbedingten, dann auch Spinoza hätte noch gesagt, Liebe zu Gott, also Liebe zur Unendlichkeit, aber auch das taucht auf bei Malevich und jetzt auch bei beim Desteil, bei Mondrian als wesentlichstem, vielleicht philosophischstem Kopf dieser Richtung, taucht das auf als diese Liebe zur Unendlichkeit oder auch die Liebe zum Schicksal. Insofern man alles auf die Anschauung des Unendlichen bezieht und hier eine Reinheit der Ruhe findet. Darin gehen auch die antike Stoa ein, alle diese Bemühungen der Selbstformung im Zivilisationsprozess, also alle die Überlegungen des guten Lebens als dieser Balancierung sind extrem wichtig und darum geht es Mondrian. Nun ist es klar, die Bilder illustrieren nicht diese Philosophie. Auch wenn man die Beschreibung Mondrians oder die Beschreibung Spinozas wirklich, also als Erklärung den Bildern zur Seite stellen kann, es geht aber um etwas viel Universaleres, nämlich Mondrian entdeckt die Malerei als Medium einer solchen philosophischen Inkorporation. Die Gemälde stellen das nicht dar, sondern die Gemälde verkörpern das, was die Philosophie beschreibt, nämlich Anschauungen dieser Balance oder der Spannungsverhältnisse zu sein. Und man kommt vor den Bildern tatsächlich in eine solche Betrachtung des Universellen oder, wenn Sie so wollen, des Transzendenten, nämlich das, was allgemein dann an den Bildern vermittelbar ist. Insofern sind diese Bilder eben Medien des philosophischen Denkens und ihrer Verkörperung und nicht Illustrationen philosophischer Bedeutungen. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Auch wenn mich persönlich nicht stört, wenn man so redet und sagt, ja, die Bilder bezeugen auch, wie Mondrian philosophisch gedacht hat. Das kann man durchaus sagen, aber es ist nicht so, dass der Künstler sich eine Philosophie zurechtlegt und dann legt er sich ein Repertoire von Stiltricks an, ja, und überträgt dann diese philosophischen Bedeutungen in Bildformen. Ja? Wenn man so argumentiert, kommt man natürlich überhaupt nirgends hin im Verstehen dessen, sondern denkt man, ach, es geht hier irgendwie um die Verteilung von irgendwelchen Zeichen auf irgendeiner Fläche. Ja? So wie man das jeweils liest, selbstreferenzielle Moderne, universale Syntax, ja? Als ob es Malevich und Mondrian oder irgendwem wirklich um das Verschieben von Farbflächen gehen würde. So hat man dann später geredet, das ist leider eine Erbschaft des Bauhauses, das sehr viel pragmatischer war und plötzlich dachte, man könne junge Menschen durch die Vorkurse schicken und sie sensibilisieren darauf im Hinblick auf diese universalen Empfindungen. Und dann redet man, wäre jetzt das nicht ausgeglichener, wenn man dort rechts noch ein bisschen gelb malen würde, ja? Stimmungsmäßig. So. Ich karikiere ein bisschen, weil ich 20 Jahre mit dogmatischen Bauhausadepten als Lehrkräften an Kunsthochschulen zu tun hatte und man da wirklich Ohrfeigen verteilen möchte als Denkhilfen zwischendurch. Ich bin da Partei, entschuldigen Sie. Aber es ist doch ganz klar, dass der modernen Kunst ging es überhaupt nicht darum. Weil auf dieser Ebene geht es nicht um die Schönheit, es ging um eine andere Schönheit. Man kann durchaus, und Jean-François Lyotard hat das zum Beispiel gemacht, weil er die Moderne ablehnt, sagt er, auch platonische Schönheitsordnung wird abgelehnt im Namen einer Polymorphie des Erhabenen. Da kann man eine ganz andere Ästhetik bauen. Die ist dann auch nicht mehr spinozistisch, klar. Das kann man durchaus machen, aber es geht hier nicht um Formübungen. Und das Interessante ist eben Folgendes, und das ist das Letzte eigentlich, das ist insofern dramaturgisch trotz aller Zeitknappheit gut gelungen, weil nämlich hier die Betrachtung eines solchen Bildes, naja, was würden Sie sagen, was das ist? Ja. Sie können es natürlich nicht sagen, können, naja, vielleicht ein später Mondrian, der hat ja ähnliche Bilder gemacht, die ich Ihnen jetzt auch nicht zeige, also Boogie Woogie New York. Und ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass es in Düsseldorf in der K20-Sammlung gibt es einen fantastischen Mondrian, der ja nur noch mit Klebebändern und Reißnägeln
dieses Bildergerüst aufbaut. Also das ist dann ein spätes Bild von 1944. Da wird er dann direkt sensualistisch und nicht mehr universal oder calvinistisch. So Bildstreifen, die dann nochmal wie eine Selbstbeschreibung des Konstruktivismus sind. Wenn man sagt, es gibt eine universale Anschaulichkeit in Abstraktion, das heißt, es gibt eine Natur, die gefasst wird ins Bild, wirklich, die Natur als allgemeines Prinzip mit Spinoza. Natura naturans, erzeugende Natur und nicht erzeugte Natur, weil die erzeugte Natur ist die Blume. Deshalb muss sie denaturiert werden, Mondrian malt sie an, dann wird sie universal philosophisch. Nur die mit Farbe angemalte Blume ist universal philosophisch als Darstellungsgegenstand, deshalb malt er das ja auch an. In seinem Atelier, wo hatten wir es? Hier, ja? Denaturierung, Zwecksenthüllung der allgemeinen Naturprinzipien. Wenn man aber sagt, Natur wird selber anschaulich in diesen Organisationsformen der universalen Gestalt, des rechten Winkels, der Linien und so weiter, könnte man auch sagen, dann muss das unabhängig sein von Darstellungskonventionen. Das heißt, man muss andere Beispiele finden. Und tatsächlich habe ich ein anderes Beispiel gefunden. Das ist aber, oder zufällig, aber ich danke dem Zufall. Im Übrigen habe ich erst jetzt für die Vorlesung, ich habe das nämlich jahrelang gesucht, weil ich weiß, ich hatte eine Aufnahme davon aus einem Buch offensichtlich, wusste ich aber nicht mehr wo. Ich habe es nicht mehr gefunden und auch das Dia habe ich nicht mehr gefunden, bis ich es jetzt für die Vorbereitung dieser Vorlesung also wieder gefunden habe, was eigentlich insofern grotesk ist, weil es nämlich genau dort war, wo es eigentlich hätte sein müssen. Also wie man da überhaupt das so lange suchen kann, ohne es zu finden, ist wieder ein anderes Problem. Aber das gibt es halt zuweilen. Aber dieses Beispiel ist tatsächlich aus dem 15. Jahrhundert, und zwar aus dem islamischen Kulturkreis, 15. Jahrhundert. Ja? Das zum Thema, es gibt vor Kandinsky keine Abstraktion. Ja? Oder irgend sonst eine Blödheit diesen Typs, die man immer wieder sieht. 15. Jahrhundert, eine Schmuckschriftseite aus dem Album des Eroberers. Ja, dieses Buch, Album des Eroberers, nicht im religiösen Zusammenhang, aber in einem profanen, säkularen Zusammenhang. Eine Schmuckschriftseite, also Schmuckschrift, Dekorum, Ornament, visuelle Bewegung als Schrift. Ja, das ist es. Das ist die beste Erklärung von Mondrian. Visuelle Bewegung als philosophische Schrift. Die Natur wird philosophisch im Bild Mondrians und natürlich auch in diesem Bild, in dieser Auffassung. Und wenn Sie das jetzt verstehen, weil das ist wirklich ein Hammer, 15. Jahrhundert, gibt es das schon? Eigentlich klar, wieso sollte es das nicht geben? Denn die Menschen sind ja in ihrem Denken extrem stark zu allen Zeiten gewesen. Nur auf dem Hintergrund dieses Fotonaturalismus der Renaissance, also dieser ganz seltsamen Kulturentwicklung im Bild, wo man der Meinung war, man müsse im Bild etwas erzählen, von dem man sagt, man erzählt es so, als ob es anschaulich sein könnte, wenn man nicht aufs Bild blickt. Ja, nur an dieser kulturellen Voraussetzung hängt eine Entwicklungsgeschichte, für die es dann irgendwann sensationell war, als irgendeiner auf die Idee kam, mal etwas Nicht-Figuratives zu malen und da Klänge ins Bild zu setzen. Und dann sagte man Kandinsky, im Übrigen stimmt auch das nicht, nur nebenbei gesagt, es gibt nämlich nicht-figurative Darstellungen schon in der Kunst des 19. Jahrhunderts. Aber da gibt es ein Problem, einer der ersten, der das gemacht hat, war Victor Hugo. Es gibt vollkommen nicht figurative Aquarelle und Gouachen von Victor Hugo, der ja auch Maler war. Aber da sagt man wieder, na gut, den rechnet man natürlich nicht so recht zur Kunstgeschichte, weil er Schriftsteller war. Und da merken Sie schon, also mit solchen Kategorien kommt man nirgends hin. Ja? Die Gleichursprünglichkeit von Bild und universaler Anschauung, das ist die Abstraktion, die immer als Möglichkeit zur Verfügung stand und auch schon im 15. Jahrhundert. Aus ähnlichem Stoff gestrickt, in einem anderen Kulturkreis, in einem anderen Kontext, aber in derselben Richtung, wie Mondrian seine Universalitätsphilosophie begründet hat. So, jetzt höre ich auf, es ist auch Zeit und wir treffen uns nächste Woche wieder hier und dann setzen wir fort. Überlegen Sie sich das, kommen Sie bitte dann mit Ihren Fragen, werden Sie vorstellig, äußern Sie dieses in einer Woche am selben Ort künftig hier. Auf Wiedersehen.